Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, hallo und Jakschemarsch, liebe Freunde vom Autokino. Mein Name ist Christian Nuhm, mir gegenüber sitzt der bezaubernde Max Nicolas Maria von Nachtsheim, die alte, ich sag mal, Nutella-Schnute, stimmt gar nicht, du bist aber eine Croissant-Schnute heute Morgen, oder?
Eine Croissant-Schnute. Jakschemarsch, ja. Croissant-Schnute. nee, auch eigentlich keine Croissant-Schnute. Ich habe mir wirklich letztens die langweiligsten Aufbackbrötchen der Welt gekauft. Die sind so ein bisschen länglich und körnig, weil ich esse ja momentan viel gesund und so immer ein bisschen so kontrollierter. Und da habe ich mir, hole ich mir halt fürs Wochenende mal so Aufbackbrötchen, so irgendwelche Vollkornbrötchen. Und da probiere ich gerade ein bisschen rum. Und da gibt's so längliche. Und die sind einfach nur eine Frechheit. Die sind so, also wie kann denn was, was man frisch aufbackt, so trocken sein?
Ja, Tipp von mir. Also erstmal kleiner Einkaufstipp. Es gibt, das ist jetzt für alle Leute mega interessant, die nicht hier in der Gegend wohnen. Aber Tipp von mir, in Elsenfeld, das ist, wenn du durch Sulzbach durchfährst, da ist ein Edeka-Markt, der heißt Bauermarkt.
Nicht mal, das ich ist, weiß, wo Elsenfeld ist.
Klar. Ja, ich weiß. Ja. Das ist wirklich mit Abstand der beste Edeka. Da kannst du gerne mal hinfahren. Gehört einem Bekannten von mir. Und die haben neben der fantastischen Weinabteilung unfassbar alles Geile an so, also die beste Fleisch- und Käsetheke, die du nur vorstellen kannst. Für dich gerade interessant. Da habe ich neulich den Toffifee-Frischkäse auch gefunden. Und
den Toffifee-Frischkäse?
Ja, Wahnsinn, Max, was da los ist. Sag ich dir, wie es ist. So, und dann mein absoluter Tipp, du bist ja öfter mal in Frankfurt. Fahr doch mal ins frische Paradies. Das ist da ein, das ist da im, ja, hier im, wie heißt denn das nochmal? Ich kann mir immer nicht merken, wie die ganzen Viertel heißen, aber das ist so ein bisschen außerhalb auf jeden Fall. Und da ist das frische Paradies. Und da fährst du mal hin, Max. Und da gehst du mal an die Tiefkühltruhe, denn da gibt's richtig gute Aufbackbrötchen. Und das Beste, was du im Supermarkt, finde ich, bekommst an Aufbackbrötchen, sind die Goldstücke von Koppenrad und Wiese. Die sind ganz gut, sind aber helle Brötchen willst du wahrscheinlich gerade nicht. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, frische Paradies, Frankfurt, das gibt's übrigens auch in anderen Städten. Da kriegt ihr so das Beste, was ihr euch vorstellen könnt, generell an Lebensmitteln, da geht jeder scheißen im Gegensatz zum frischen Paradies. Ist auch wahnsinnig teuer, aber Leute, ich meine, wir verdienen doch gerade auch alle wahnsinnig viel Geld in der Pandemie, uns geht's auch allen super gut, deswegen fahr doch da mal hin.
Aber diese Edeka-Märkte, ne, die sind auch immer geil einfach. Also ich habe das Gefühl, dass so die letzten 3 Jahre gab es ja so eine Revolution in Sachen schöne Supermärkte und man kann ja inzwischen, also es gibt ja auch so, wenn mal irgendwo ein neuer Rewe oder sowas aufmacht, kannst du ja davon ausgehen, dass sogar der irgendwie schön ist.
Ach, Rewe so liebe ich.
Ding inzwischen. Rewe deswegen liebe ich. Gehe ich immer manchmal zu Erden, gehe ich manchmal am Bahnhof. Ich habe gestern Mittag wieder einkaufen. Wenn die, wie heißt das nochmal?
Rossmarkt.
Nee, dieses...
Rewe City.
Nein, da, wenn du noch so
Jochemass
reingehst. Hinten, diese
Jochemass. Dem,
was?
Was? Jormas, meinst du Jormas? Also im
Nein,
Bahnhof
ich meine Jormas.
Gibt es
ich meine
einen
dem,
Rossmarkt.
Der ganz asoziale, der neben dem Barber ist. Dieser, der gegenüber vom Bahnhof ist.
Ach Alter, da
Seite.
Gehst du rein, gegenüber
klar,
vom Bahnhof.
Da gehe ich voll oft einkaufen, Mann. Das ist der geilste. Da sind immer nur Betrunkene, die rumschreien. Das liebe ich. Das ist wie Berlin. Das wird sich so eine Narnia-Tür öffnen. Du gehst
Alter,
nach Berlin.
Alter, da habe ich mich noch nie getraut, reinzugehen. Und das ist dein Supermarkt. Ey, Max,
das ist mein
glauben.
Supermarkt. Ey, die haben auf jeden Fall noch Klopapier. Das kann ich dir sagen. Das ist irre. Das ist einfach das Geil. Ich glaube sogar, der Besitzer ist hat öfter mal gern einen kleinen Lütten drin. Ich liebe den Supermarkt, weil der ist einfach so richtig, der ist richtig rock bottom.
Der ist so ein bisschen wie der Kiosk bei Alles Atze und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass du halt ohne Probleme, weil ich gehe manchmal zu dem Rewe hinterm Bahnhof oder zum Edeka hinter Bahnhof, also der Max hat quasi einen supergeilen Edeka in Wurfnähe und einen guten Rewe, aber er sagt, nee,
Ich erde mich manchmal. Da mische ich mich mal in den Pöbel rein und dann gucke ich mal ein bisschen, was da so geht. Da kauft dann morgen, gestern einer so laut hinter mir telefoniert, so, weil will ich nicht im Stich lassen. Will ich nicht im Stich lassen, das weißt du doch. Sag das dir doch. Sag doch, dass ich dich nicht im Stich lassen würde. Ich lieb dich doch. Steht so hinter mir, einen Meter hinter mir und telefoniert so mit dem Headset. Da habe ich nur gedacht, das ist der geilste Morgen. Das ist der allergeilste Morgen.
Mann,
Alter. Ja, da läufst du durch. Da sind wirklich, ich war da noch nie drin und es war nicht mindestens ein Verrückter in dem Ding drin. Das ist das Größte. Es ist wirklich einfach so, ich wohne ja nicht so weit weg davon. Und aber wirklich da, wo ich wohne, ist ja noch so ganz ruhig und nett. Und dann läufst du so eigentlich nur ein paar Straßen und dann läufst du wie in so eine Parallelwelt. Das ist wirklich, du läufst rüber ins Upside Down.
Das absolut, absolut.
Also das ist wirklich der Upside Down der Supermärkte. Das ist das Allergeilste.
Das ist Aschaffenburgs Gleis. Ja, Stadtmarkt, das ist Aschaffenburgs Gleis 9¾ übrigens. Also wenn du da reinhüpfst, kommst du in eine andere Welt.
Wenn du da mit dem Einkaufswagen durch die Wand rennst.
Aber also ich kenne natürlich die Situation von solchen Supermärkten ganz gut, denn es gibt ja immer diese Hamburger, es gibt ja diesen Lidl oder Penny auf der Reeperbahn und ich habe ja nicht auf der Reeperbahn gewohnt in Hamburg, sondern in Ottensen und zwar, wer sich da auskennt, bei den Zeise-Kinos also direkt neben den Zeise-Kinos habe ich gewohnt und dann bin ich da immer rausgelaufen und zu dem Zeitpunkt war ich overbroke, also richtig broke. Und was ich meistens gegessen habe, war Honig, den mir meine Mutter zugeschickt hat, auf einem Brötchen. Da gab es diese Selbstbedienungsbrötchen, die konnte man sich da rausholen und die schmecken ja wie diese Tankstellenstöllchen.
Ja.
Was völlig okay ist, wenn man keine Kohle hat. Die kosten da so 17 Cent oder so und so konnte ich mir halt für 30 Cent oder 15 Cent, da konnte ich mir für 30 Cent irgendwie zwei Brötchen holen. Und ich schwöre, so broke war ich. Also es hat eine Rolle gespielt, ob es 17 Cent kostet oder 20 Cent. Und da bin ich da immer rein. Und da waren halt wirklich echt diese Leute, die haben sich wirklich, also die sahen so aus, als hätten die seit zwei Wochen nicht mehr geduscht. Und die haben da reingelangt, deswegen werde ich auch so selten krank, glaube ich manchmal. Die haben da reingelangt und haben mit den Händen da diese Brötchen rausgeholt. Und dann musste ich hinterher. Und dann war da nur noch ein Brötchen. Und da musste ich das nehmen. Ich wusste, das haben schon 5 Obdachlose vor mir angefasst. So. Und ich wusste ganz genau, Alter, das ist wirklich nicht cool, dass du das jetzt essen musst. Da sind so viele Viren und Bakterien drauf. Ich habe es trotzdem gegessen. Und ich glaube, da hat sich mein Körper irgendwann mal zu so einer robusten Maschine aufgebaut, weil er gesagt hat, okay, wenn der Junge über 25 werden soll, dann müssen wir jetzt mal hier ein bisschen nachrüsten. Aber da muss ich ehrlich sagen, ich bin das absolut gewohnt und kenne das und freue mich jetzt aber in meinem Erwachsenenleben da nicht mehr hin zu müssen. Ich finde es aber witzig, dass du hattest ja das andere Leben, du bist ja aufgewachsen sehr behütet, ne, im Brottgau, da gab es solche Supermärkte nicht und jetzt wohnst du in der Großstadt Aschaffenburg und jetzt hast du dir einfach fürs Gefühl, geh ich da mal rein. Das finde ich einfach genial. Das finde ich wirklich
genial. Ich finde den halt genial. Tatsächlich, der ist halt super rough, ne? Aber ich gehe da halt wirklich auch so ohne ironischen Hipster-Beigeschmack rein. Einfach ja, sowas, so, weil ich mir denke, ja, ist das schon okay. Also da geht das, was ich brauche, auf die Schnelle kriege ich da.
Ich habe in meinem Supermarkt, dann da arbeiten, also es gibt so verschiedene Supermärkte, ja, zu denen ich gehe und dann arbeiten da die Leute, die haben eine Maske auf und manchmal sitzt da so ein Mädel und ich denke mir so, ich glaube, die ist irgendwie ganz süß und ohne, dass ich mit der flirten will oder sonst irgendwas, will ich es natürlich vor der auch nicht verkacken, weißt du, was ich meine? Also du willst natürlich irgendwie souverän rüberkommen und keine Ahnung, Mann, ich will es einfach nicht verkacken vor der. Und das Problem ist aber, an der Kasse hat man ja nur eine Möglichkeit, was zu sagen. Also du bist ja, es ist ja wirklich alles auf diesen einen Moment angelegt. Du hast nur diesen einen Augenblick. Und dann stehst du da manchmal und das ist so ein bisschen wie im Club jemanden ansprechen fast. So, was ich noch nie gemacht habe, by the way. Wirklich noch never. Und ich stehe so da und sie sagt so, hallo. Ich so, hallo. Und dann hat sie mir irgendwie so eine Frage gestellt wegen Payback. Und dann habe ich so ganz lange überlegt, dass sie mir diese Frage jetzt gleich stellt. Und es war wirklich in dieser Situation, wie es eben auch war, auf diese Gangszene bei Kein Pardon. Jeder von euch sollte diesen Film kennen. Diese Szene kennen. Kein Pardon mit Habe Kerkeling. Und es gibt diese Gangszene, für alle, die es nicht kennen. Die beiden laufen sich, Heinz Wäscher und Habe Kerkeling, laufen sich ewig auf dem Gang entgegen. Und im Kopf hört man schon die ganze Zeit, was die sich überlegen gleich zu sagen. Mögen sich beide nicht, sind Rivalen quasi in der Showbranche. Und der eine sagt, ach, ich sag einfach nur hallo, ach, ich gehe einfach nur vorbei. Ach, ich nick kurz, das muss reichen. So, der kriegt ja noch Geld für die Correga-Tabs. Was sagst du denn nur? Ich glaube, ich sag gar nichts. Und dann laufen die sich so gegen und dann machen die so viele Gedanken, dass sie einfach dann die machen nur so ein sowas, wenn die aneinander vorbeilaufen. Jeder kennt diese Situation. Und ich stand dann wirklich da mit meinen AirPods drin, habe die Frau gar nicht richtig gehört und dann habe ich so gesagt zu ihr, sie so hat irgendwas zu mir gesagt. Ich habe gemerkt, oh, meine AirPods sind auf Außenwelt abriegeln. Ich habe ja diese AirPods Pro, dann mache ich das irgendwie weg. Ich sag so, hör, bitte. Und sie dann so, ja, Payback-Punkte. Ich so, hey, nee. Und dann hat die mich einfach nur so verwirrt angeguckt. Dann habe ich so mein Zeug ganz schnell eingepackt. Ich habe auch so meine Jacke angehabt im Supermarkt draußen. War es kalt. Ich habe wahnsinnig geschwitzt, eine ganz nasse Stirn. Mein Zeug eingepackt schnell. Und dann da rausrennen, habe ich mir gedacht so, Mann, Chris, du bist einfach der größte Creep der Welt. Und das weiß diese Frau jetzt. So, das ist einfach nur, wenn du dann nochmal reinkommst, die weiß ganz genau, oh nein, der Verrückte kommt
der
wieder.
Der Creep ist da.
Ey, fuck. So, du hast nur diesen einen Moment. Und ich wäre am liebsten nochmal reingegangen, hätte gesagt, du, ganz kurz, ich bin nicht verrückt. Aber, ja.
Bin gar nicht so verrückt, wie ich gerade gewirkt habe. Ja, das kenne ich. Ich habe super oft so, wenn ich so in Gedanken bin, so einfach, weil ich dann manchmal vergesse zu schlucken, habe ich sehr viel Spucke im Mund. Und wenn mich dann irgendjemand anspricht, dann kommt immer so, klar. Weil ich so voll, weil mein Maul so voll mit Spucke ist. Klar. Max. Dann gucken mich Leute immer so an und so, und dann, oder dann ist auch manchmal meine Stimme einfach zu hoch. Ja. Also dann bin ich manchmal so, dann fragt mich irgendwas und dann bin ich so, ja, kann ich mal ganz, ja. Also, ich weiß nicht, ich bin wirklich, man denkt ja immer so, oh Gott, ja, ich bin schon eigentlich so ein stabiler Typ, ne? Und dann gehst du so raus in die echte Welt und dann gibt's so Situationen, binnen Sekunden in normalen Alltagssituationen, die dich so rausbringen, dass du denkst, nee, ich bin komplett gestört und ich gehe schnell wieder rein und ich bleib dafür immer, weil das ist der Welt nicht zumutbar, wie ich mich verhalte so. Weil ich einfach, man, ja, ja, letztens stand ich im Supermarkt, habe irgendwas gehört. Ich glaube, ich habe sogar wirklich einen Podcast von uns gehört, habe einfach laut gelacht, weil ich dann so witzig fand, was da gesagt wurde. Und dann hab ich da laut gestanden. Ich sag, was? Das waren die Restaurants noch offen.
Ja.
Da saß ich in einem Restaurant hier um die Ecke und hab da was geöffnet. Ja. Hab ein Video geguckt und habe dann einfach irgendwann einfach laut im Restaurant gelacht. Und dann drehten sich auch alle um. Und dann habe ich extra so das Handy so hochgehalten, damit sie sehen, dass ich auf das Handy gucke. Also es war wirklich...
Das ist herrlich, ja. Ja, ich hatte nochmal zum Supermarkt. Ich hatte auch noch eine Geschichte, die mich auf jeden Fall wie ein richtiger Weirdo dastehen lässt. Und zwar hatte ich wahnsinnige Zahnschmerzen. Ich habe übrigens immer noch Zahnschmerzen, denn mein Zahnarzt hat irgendwas falsch gemacht. Ich bin mir auch nicht sicher. Auf jeden Fall war ich letzte Woche, direkt am Montag, glaube ich, war ich beim Zahnarzt und habe ordentlich gebohrt bekommen. Viele wissen, ich gehe nicht gerne zum Zahnarzt. So, jetzt war irgendwie schon fast der Nerv angegriffen. Ich hatte so viel Karies an dem einen Zahn, da wurde richtig gebohrt. Also wirklich, da ging's richtig ab. Und mein Zahnarzt übrigens ist gegen, was soll man sagen, ey, der ist gegen meinen Charme komplett immun. Das ist wirklich, das hat mich, ich komme da rein, ich sag so, hallo, ja, es tut weh und so. Sie sind der erste Zahnarzt übrigens, zu dem ich zum zweiten Mal komme. Der so, ah ja, cool. Sie sind überhaupt nicht gekommen zu ihren Terminen am 17.01. und am 20.01. Und ich dann so, ja, da hatte ich dann irgendwie Angst, dann bin ich dann doch nicht gekommen. Der dann so, okay, wenn Sie das nächste Mal Angst haben, bitte absagen. Ich so, ja, okay, Entschuldigung. Dann habe ich so da gesessen und dann hat er sich das so angeguckt und hat gemeint, ja, da müssen wir auf jeden Fall bohren und eine Füllung reinmachen und so. Und ich so, okay. Und dann habe ich so gesagt, und dann wusste ich, der ist gerade ein bisschen sauer auf mich so. Und ich habe gedacht, ich hatte Angst, dass er dann so ein bisschen härter an mich rangeht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss noch ein bisschen so, den so ein bisschen auflockern. Da war ich so, ja, wie ist denn das eigentlich, Zahnärzte, ne? Gehen die auch zum Zahnarzt und haben die dann vielleicht auch Angst vorm Zahnarzt oder so? Ist das, wie läuft es da ab oder machen sie das selbst oder? Und er hat gemeint, nee, geht ja gar nicht, muss schon auch zum Zahnarzt. Hat mir das einfach eiskalt beantwortet. Ich war so, okay, ja, cool, okay. Und haben sie dann auch Angst vor dem Zahnarzt? Oder kennen sie Kollegen, die Angst haben? Der so, nee, ich kenne gar nicht so viele Kollegen. Gut, okay, ja, alles klar, okay. Und dann habe ich halt so da, und dann lag ich da so, auch die Zahnarzthelferin stand einfach nur da und hat sich gedacht, halt's Maul, Junge. So, es war einfach nur so ein erbärmlicher Moment. Und dann habe ich noch so gesagt, so, ja, schon witzig auch, ne? Also sie haben ja, gibt's extra so einen Laden, wo man so Zahnarztdeko kaufen kann. Mir ist aufgefallen, sie haben so eine Uhr, diesen Zahn, und hinten steht noch so eine Naschbox, diesen Zahn und so. Also ist ja alles, also sehr zahnlastig, die Deko. Also ist das irgendwie, gibt's da so einen Laden oder kriegt man das Geschenk zur Eröffnung oder so? So, nee, das hat man. Hat meine Frau alles gekauft. Ich so, okay, gut, ja. Und dann habe ich da gelegen und dann, also er hat's gut gemacht, also er hat's nicht gut gemacht, denn ich muss nochmal hin, aber der hat's auf jeden Fall Der ist sehr, sehr sorgfältig und achte darauf, dass mir nichts wehtut und so. Aber das ist wirklich ein, also unfassbar, wie immun der gegen meinen Charme war. Ich bin da komplett abgeprallt. Und was ich immer zu dem sage, ist, setzen Sie mir ein paar Spritzen, damit ich nichts spüre. Und dann macht er mir so Spritzen ins Zahnfleisch, die tun ja wirklich nicht so weh. Und warum auch immer. Und dann bin ich mit diesem tauben Maul, ich dachte halt, es dauert eine Stunde, dann ist es wieder, dann ist es nicht mehr taub, aber ich war halt morgens um 10 Uhr beim Zahnarzt und es war taub bis 18 Uhr. Ich wollte aber eine Lasagne kochen, denn ich hatte einfach Bock auf Lasagne, es war Montag, Lasagne Montag, und dann dachte ich mir, okay, ich koche trotzdem eine Lasagne, ich kaufe das jetzt mal alles ein und habe dann den ganzen Kram gekauft, wie gesagt, in meinem Supermarkt. Und dann stand ich draußen und hab trinken wollen. Und wenn dein Mund taub ist und du lange nicht gesprochen hast, lange nichts gegessen hast, du denkst da ja nicht dran. Du denkst ja nicht die ganze Zeit, mein Mund ist taub, denn er ist ja einfach nur taub. Und dann hat sich folgende Situation, und das klingt wirklich wie ausgedacht, aber es ist wirklich so passiert, es lief eine, ich sag mal, ungewöhnlich attraktive Frau vorbei. So, jetzt bin ich bei schönen Frauen meistens so, dass ich weggucke aus Angst. Ich weiß, ich kann es dir überhaupt nicht erklären, warum. Kennst du das? Du siehst eine schöne Frau und du guckst aus Angst weg, weil du ihren enttäuschten Blick nicht sehen willst oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich aber nicht weggeguckt, sondern ich habe einfach in die Richtung geschaut und habe sie angeguckt, denn ich habe gerade getrunken. Ich habe gerade mein Zeug ins Auto geladen und hatte eine Flasche Wasser in der Hand und wollte davon trinken. Also läuft diese Frau vorbei. Und ich fange an, setze mein Wasser an, so gucke sie dabei einfach nur, ich habe sie einfach nur angeschaut, weil warum auch nicht, sie lief vorbei und ich habe sie jetzt nicht angeglotzt, sondern mein Blick ist halt in ihre Richtung geflogen und ich trinke so und dann merke ich, wie mir natürlich das ganze Wasser, was ich in mein Maul schütte, mir auf der tauben Seite, mir ist einfach komplett das ganze Wasser ins Maul geschüttet, das ist wieder rausgelaufen, auf meine Jacke drauf. Dann hat sie mich dabei gesehen, hat einfach direkt weggeguckt, so, what? So hat so richtig so, was war das gerade, Mann? Hat weggeguckt. Ich habe das gemerkt, habe mein Wasser zugeschraubt und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin einfach nach Hause gegangen. Ich konnte die Situation nicht mehr auflösen. Also es gibt in Elsenfeld jetzt wahrscheinlich mehrere Leute, die mich als, wahrscheinlich kann ich da bald nicht mehr hinfahren. Ich sag, wie es ist, ich war da 4-5 Mal und ich habe nur Vibrate hinterlassen. Das ist unglaublich. Ja, also so viel dazu.
Oh. Das klingt einfach nur schön.
Ey, ich wollte dich noch was fragen, und zwar zum Thema PlayStation oder Xbox. Jetzt sind beide Konsolen rausgekommen, es ist ein riesen Bohai, oder kommen bald raus, die ganzen Influencer, die was mit Gaming zu tun haben, wie zum Beispiel du oder auch der Pizmeet oder so, die haben natürlich das alles schon bekommen. Ihr habt das Glück, dass ihr bekannt seid und dann irgendwie nichts mehr bezahlen müsst für alles. Das freut mich. dann bekommt ihr das einfach alles für umsonst zugeschickt. Eiche Frechheit. Die Leute, die Kohle haben, kriegen dann auch noch die Sachen umsonst zugeschickt, weißt du? Aber egal. Auf jeden Fall, du hast beide Sachen bekommen. Ich muss dir leider ganz ehrlich sagen, ich finde, die PlayStation ist furchtbar hässlich und ich finde, die Xbox sieht sehr, sehr schön aus. Also ich finde, die Xbox sieht wahnsinnig cool aus. Jetzt habe ich aber gehört.
Ich habe immer die PlayStation, ja, die PlayStation ist hässlich.
Ja, die PlayStation sieht schrecklich aus. Also die PlayStation sieht wirklich aus wie so ein Stormtrooper-Spielzeug aus den 2000er Jahren. So. Also so, das finde ich, sieht einfach nur, also sieht ganz schlimm aus. Und die Dinge, also wie so ein Luftbefeuchter aus dem Lidl. Das sieht irgendwie ganz komisch aus. Und die Xbox hat das Schlauste gemacht. Ja, wie ein
sauhässlicher Router auch.
Ja, die Xbox hat das schlauste Design. Die haben einfach gesagt, ey, wir heißen Xbox, lass uns eine coole schwarze Box machen. Die stört niemanden in seiner Wohnung so. Das ist ein minimalistisches Design. Die haben alles richtig gemacht. Jetzt kommt's aber so weit, dass ich gehört habe, die PlayStation wäre aber die bessere Konsole. Und da beißt, also da das ist natürlich scheiße jetzt. Was muss ich jetzt beachten, Max? Was ist deine Kaufempfehlung?
Also ich habe ja noch keine PlayStation. Die PlayStation kriege ich jetzt im Laufe der Woche.
Ach so.
Die Xbox kam jetzt letzte Woche. Die erscheint ja auch offiziell am Donnerstag. Ich sag dir, also meine Emotionen. Ich war ja am Anfang, ich bin ja ein ganz krasser Xbox-Hooligan. So von schon seit 10 Jahren habe ich ja für die gearbeitet und habe die Xbox 360 geliebt und habe auch als einer der ganz wenigen Menschen auf der Welt, also als wirklich gefühlt einer von 5, dem Release der Xbox One damals vor 7 Jahren echt entgegengefiebert und habe mich da echt drauf gefreut und mir auch direkt irgendwie, obwohl ich damals überhaupt keine Kohle hatte und sowas, irgendwie versucht eine zu organisieren und habe dann mein Geld zusammengekratzt und war wirklich so Fanboy to the fullest. Fand jetzt aber die ganze, weil natürlich irgendwie Xbox so einen super schlechten Stand hatte die letzten 7 Jahre seit 2013, weil sie halt einfach super viel verkackt haben. Was eigentlich alles nur innerhalb von einer Stunde passiert ist auf der Pressekonferenz damals. hatte die halt 7 Jahre lang einen schlechten Stand. Und ich habe mir gedacht, so, okay, die Karten werden halt neu gemischt, wenn die neue Konsolengeneration kommt. Jetzt hat sich die PlayStation wahnsinnig gut präsentiert. Also mal unabhängig vom Design. Ich bin jetzt auch kein Riesenfan vom Design, aber ist ja auch am Ende scheißegal. Wenn die Konsole gut ist, ist die Konsole gut. Und das Line-Up ist gut, die haben viele gute Exclusives, die haben sehr, sehr schöne Pressekonferenzen gemacht so, und Xbox ist ein bisschen holprig dadurch. Und hat am Ende des Tages ein großes Problem gehabt, das war halt, dass sie überhaupt keine Exclusives haben. Das Halo, was eigentlich kommen sollte, wurde aufgrund der wirklich vernichtenden Kritiken im Internet, aufgrund des 10-minütigen Videomaterials, was halt einfach aussah, als wären wir irgendwie 10 Jahre zurück in der Zeit gereist, wo man sagte, das ist auf jeden Fall nicht Next-Gen-mäßig. Wurde das ja zurückgezogen, beziehungsweise haben sie jetzt irgendwie auf 2.21 gelegt und haben gesagt, die werden nochmal dran arbeiten und es komplett nochmal drüber gehen. Das heißt, die Xbox kommt eigentlich quasi ohne Exclusives und das hat mich damals ziemlich geärgert. Da war ich ziemlich emotional und war so, ey, das pisst mich einfach an, dass die jetzt schon wieder den Start so verkacken und die PlayStation halt wieder so einen geilen Vorsprung hat. Und die PlayStation hat mich auch persönlich da mehr angesprochen, weil halt mehr geile Spiele rauskamen. Oder rauskommen werden. So, ich mag halt das Spider-Man, was jetzt dazu kommt, das Miles Morales. Ich finde das Demon's Souls Killer, also dieser Vorgänger von Dark Souls, der jetzt ein Remake bekommen hat für die PlayStation 5, erstmal zeitlich exklusiv. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten, Astro Bot, Sackboy und so. Also ich finde, die haben halt ein paar coole Exclusives zum Start, auf die ich mich freue. Und die fehlen halt der Xbox komplett. Deswegen war ich der Xbox lange Zeit gegenüber kritisch eingestellt. Jetzt habe ich meine bekommen und ich finde es, also vom Technischen und vom wie die Konsole so ist, ist es halt mega. Weil ich finde, das Design ist super. Das ist einfach nur ein schwarzer Kasten. Wie du schon sagst, das sieht einfach schlicht und gut aus. Die ist wahnsinnig leise. Wer PlayStation 4 hat, weiß, wie wahnsinnig laut Konsolen sein können. Aber die ist super leise, die hörst du gar nicht. Und ich habe jetzt meinen Einstieg in die Konsole gefeiert mit dem neuen Yakuza. Das ist so ein Open-World-Spiel. Und das ist halt, glaube ich, der perfekte Einstand in die Konsole, weil das so ein ganz sauberes Spiel ist. Das ist halt super aufgeräumt, das ist technisch total schön und du merkst halt die Vorteile der Konsole relativ schnell. Das läuft halt ich kann mit meinem Fernseher nur 60 Frames per Second. Es gibt ja jetzt auch inzwischen, die Konsolen können jetzt auch 120 Frames per Second. Ich spiele das auf UHD 4K mit 60 Frames und das sieht super gut aus. Das hat eine ganz tolle, also das ist ganz geschmeidig in seinen Bewegungen. Das Spiel ist auch sehr, sehr gut. Und das hat mir jetzt so ein bisschen, sag ich mal, die Angst genommen oder auch so die Freude auf die Xbox dann doch wesentlich größer gemacht, als sie war. Es ist halt so, es war halt so ein bisschen wie, als hättest du dein iPhone gewechselt, weißt du? Also inzwischen ist es ja so, wenn du ein neues iPhone kaufst, du hast ja nicht mehr diese Experience mit, ja, dann bin ich mal gespannt, was das alles Neues kann und dann speichere ich alle meine 600 Nummern mit Hand neu ein und mach so coole Sachen damit, sondern du legst dein iPhone ja neben dein altes iPhone, neben dein neues iPhone, dann meldest du dich an deinem neuen iPhone an, gibst die Daten an, sagst Daten übertragen, dann macht er das in einer Stunde und ist das fertig. Dann hast du eigentlich nur ein gespiegeltes iPhone und dadurch, dass dein altes iPhone schon ein Update hatte und du auch schon die Benutzeroberfläche vom neuen dadurch kennst, ist es ja keine große neue Experience mehr. Die kommt dann halt, also der Hunger kommt dann ja beim Essen, dass du halt dein iPhone benutzt und du siehst dann halt, okay, die Kamera ist besser, es läuft noch ein bisschen schneller, keine Ahnung, es hat halt bessere Funktionen so. Aber das ist dieser große Switch von dem auf das ist ja nicht mehr so. Und das ist bei der Xbox genauso. Du meldest dein Konto an, die Benutzeroberfläche ist exakt die gleiche, wenn du die Konsole anmachst, weil sie halt jetzt letztens vor 4 Wochen ein Update gemacht haben auf der Xbox One. Das ist im Endeffekt genau die Benutzeroberfläche, die schon darauf vorbereitet, wie die der Xbox Series X sein wird. Das heißt, du merkst den Unterschied überhaupt nicht, wenn du die Konsole anmachst. Du machst dein Konto, synchronisierst es darauf und dann ist das Ding an und du denkst erstmal so, ich habe erstmal gar nicht registriert, dass es eine neue Konsole ist quasi.
Ah, okay.
Und das kommt dann erst eigentlich durch die Technik. So, durch das. Und ich glaube, also mein Fazit zur Xbox Series X jetzt das erste Mal so, wenn ich das so grob irgendwie einschätzen kann, ist, das ist eine wahnsinnig gute, saubere Konsole, der es aber gerade noch an Exclusives fehlt und ich glaube, die Technik und das, was dahinter steckt, was in dem schwarzen Ding drin ist, weil das ist definitiv eine krasse Konsole von der Leistung her. Eine wahnsinnig gute Konsole von der Leistung her. Ich glaube, dass wir das erst so in 2-3 Jahren so richtig krass zu spüren bekommen, aber dass wir jetzt einfach von den Spielen, die jetzt gerade sozusagen, also wie zum Beispiel das neue Assassin's Creed oder FIFA oder, ne, also sag ich mal, die großen Titel, so, die laufen ja auf beiden Konsolen gleichzeitig. Du musst sie auch nur einmal kaufen, auch Cyberpunk oder sowas. Du kaufst sie nur einmal, kannst aber, wenn du auf einer One hast, kannst du es auf der One spielen, kannst aber auch dann auf der Series X spielen. Das ist natürlich lieb, weil du dann nicht nochmal beide kaufst, das Spiel zweimal kaufen musst.
Ja.
Ich bin auch sofort fertig.
Ja, ich habe eh noch ein paar Fragen dazu, alles gut.
Das ist auf jeden Fall alles interessant, aber und das ist auch schön und es ist gut, du spielst sozusagen jetzt die beste Version des Spieles auf der One X, auf der Series X, aber und ich glaube, das gilt aber auch genauso für die PlayStation, das, und weil es jetzt die letzten zwei Generationen oder vor allem die letzte Generation immer so war, wir haben eigentlich erst 2-3 Jahre nach Release wirklich dann gesehen, wo der große Unterschied liegt zur Vorgänger. Mhm. Also der Übergang von der PlayStation 3 auf eine 4 war lächerlich. Und auch der Xbox One, der Xbox 360 auf Xbox One Übergang war, sage ich mal, ging so. Aber da hat man sogar noch mehr gespürt als bei der PlayStation damals. Die PlayStation 4, also die PlayStation hat immer eigentlich seit der PlayStation 2 immer einen holprigen Start gehabt, so was so Technik und sowas angeht. Und war dann eigentlich erst mittendrin richtig geil. Und ich glaube, ich finde die Xbox Series X definitiv richtig geil. Also ich finde die wirklich richtig gut, aber wenn man jetzt eine One hat und man ist da jetzt nicht so super drauf versessen drauf oder man hat auch noch nicht den neuesten Fernseher, dann weiß ich noch nicht, ob ich sagen kann, jetzt lohnt sich schon. So.
Okay.
Also dann muss man eher für sich entscheiden.
Neuer Fernseher übrigens gerade Thema bei mir. Wenn ihr Tipps habt für einen neuen Fernseher, dann schreibt mir noch mal. Ungern soll er über 1.000 Euro kosten. Das ist meine Vorgabe.
Okay.
Ja, weil mein Fernseher ist...
1.000, okay.
Weiß ich nicht. Muss ein Fernseher über 1.000 Euro kosten? Was sagst du? Ich weiß es ja nicht.
Naja, gut, es kommt drauf an, was du damit machen willst. Bei mir ist das schon ein Thema, weil ich halt sag so, ich will halt auch irgendwie das beste Zockerlebnis haben und so.
Okay,
ich habe für meinen damals, der im Wohnzimmer steht, ich hab 2,5 bezahlt beim Black Friday.
Mhm.
Aber mit dem bin ich auch ganz glücklich. Obwohl natürlich dann, wenn du jetzt sagst so, ja, ich hätte schon auch ganz gern 120 Frames per Second statt 60, aber da versuche ich jetzt gerade mich selber zu bremsen und sagen, nee, du kaufst jetzt noch keine neue Glotze. Du kaufst jetzt erstmal, du wartest jetzt erstmal einfach.
Okay. Aber, ja, oder du kaufst ja einfach eine neue Filme Glotze.
Und wenn dir das reicht, wenn du jetzt nicht so ein 4K-Junkie bist, dann kriegst du locker was unter 1.000.
Weiß ich nicht. Ja gut, okay. Also gutes Preis-Leistungs-Ding sollte es schon sein. Es sollte schon ein schöner Fernseher sein. Denn du meine, er ist jetzt 8 Jahre alt, Alter. Das ist schon krass. Ja, also für ein... langsam habe ich da keinen Bock mehr drauf. Das merke ich, dass er mich an manchen Stellen einfach nervt, weil zum Beispiel nicht mal ein Smart TV ist oder so. Weiß auch nicht, ob das wichtig ist, denn ich habe ein Apple TV, aber keine Ahnung. Also ich bin da jetzt gerade an so einem Punkt, wo ich mir denke, ich hätte gerne einen neuen Fernseher, jetzt gerade, wo ich wahrscheinlich die nächsten 4 Monate zu Hause bin. Aber egal, ich habe noch ein paar Fragen zum Release. Erstens, was kosten denn die beiden Konsolen? Übrigens, Series X ist ein richtig sperriger Name im Gegensatz zu PlayStation 5, ne?
Ja, es ist auch nicht, ich bin auch kein Fan von. Vor allem, es gibt ja die PlayStation 5 gibt es ja in 2 Varianten.
Ja.
In der mit Laufwerk und ohne Laufwerk.
Ja.
Ich finde natürlich die mit Laufwerk spannender, kostet aber auch 100 Euro mehr. Die große kostet 4,99, die kleine kostet 3,99. Hat aber keine technischen Unterschiede. Bei der Series ist das anders. Da gibt's die Series S und die Series X. Die X kostet 500. Das ist also die perfekte Version, die ich jetzt auch hier habe. Der schwarze Kasten. Da gibt's die ganze nochmal halb so groß, halbiert.
Ja.
Mit so einem schwarzen Lüfter draußen dran. Also die Konsole ist weiß, der Lüfter ist schwarz. Sieht aus wie ein Lautsprecher. Und die kostet 2,99. Leistet aber technisch nicht das, was die,
die
X leistet.
Und jetzt noch ein wichtiges Thema, weil ich glaube, das ist klar, jetzt sagen viele, das ist auch hier ein Film-Podcast, aber ich meine, das war jetzt überall Thema. Ich glaube, jeder, der irgendwelchen Leuten auf Instagram folgt, der hat gesehen, dass diese Konsolen gerade rauskommen und ich meine, du kennst dich damit halt nur mal aus und ich glaube schon, dass es auch ein allgemein interessantes Thema ist, darüber mal kurz was zu erfahren. Jetzt können die Leute nämlich sagen, ich habe den Podcast vom Autokino gehört und weiß ein bisschen was darüber und kann jetzt auch die Dinger ein bisschen einschätzen. Nächstes Thema ist, was mir noch wichtig ist, ist das Thema PlayStation Network. Hat immer, finde ich, hat mich so ein bisschen als wenig Zocker genervt, weil ich da halt immer so jeden Monat Geld bezahle und in manchen Monaten gar nicht gespielt habe. Ich glaube, die Xbox hatte das damals for free, dass du da so online zocken kannst. Wie ist denn das mittlerweile?
Nee, die Xbox hatte das auch nicht.
Also nee, ach so.
Hat schon immer, aber die Xbox hat halt, also was die Xbox halt, ich meine, die Konsolen fahren ja beide einen unterschiedlichen Weg. So, die Xbox fährt einen Weg, die wollen ja irgendwann auf dieses Cloud Gaming, das heißt, dass du dir einen Account anlegst, schließt bei denen Game Pass ab und kannst im Endeffekt über eine Cloud auf all deinen Endgeräten zocken. Also auf dem Handy, über deine Konsole, über das iPad. Die haben ja inzwischen, also das ist gar nicht mehr die Rechenleistung liegt woanders und nicht auf dem Endgerät. So. Und das ist ja gerade das, was diese X-Cloud ist ja, was sie jetzt die nächsten Jahre etablieren wollen. Und die wollen halt in erster Linie den Game Pass verkaufen, weil der Game Pass natürlich das Geilste ist. Es gibt diesen Ultimate Game Pass, das heißt, du kannst ein Jahr zocken oder beziehungsweise du kriegst alles, also du kriegst das Online-Zocken, also Gold, plus halt den Game Pass. Und der Game Pass ist wahrscheinlich auch das größte Argument für die Xbox, weil du halt einfach ein kleines Geld bezahlst im Monat, also wie ein Netflix-Abo, und die füllen halt ihre Spiele da rein. Und du hast, glaube ich, momentan über 200 Spiele oder sowas drin, plus die holen halt auch echt große Titel mit in den Game Pass rein. Also jetzt ist zum Beispiel Doom erschienen oder die haben jetzt die ganzen LucasArts-Klassiker wie Day of the Tentacle, Grim Fandango und sowas mit reingepackt. Und das ist halt schon geil, weil du halt keine Kohle dafür bezahlst, kriegst aber wirklich teilweise unfassbare Top-Titel. Alles, was von denen selber neu rauskommt, ne, so ein neues Gears of War, Forza Horizon und so Sachen, das ist da ja alles drin. Das heißt, du musst diese, wenn das ist ab Release-Tag da drin, das heißt, erscheint ein Spiel für 60 Euro, das musst du aber nicht bezahlen. Das ist im Game Pass drin, das kannst du direkt runterladen, kannst du zocken und hast halt Geld gespart ohne Ende. Und das ist halt, glaube ich, das Allergeilste, dass sie dieses Angebot haben und dass, wenn du deine Xbox anmachst, dass du dir halt einfach schnell so ein Abo holst für ein Jahr. Es kostet halt dann irgendwie, weiß ich nicht, was das momentan im Jahr kostet, aber keine 100 Euro. Und dann hast du einfach ein Programm, mit dem du wirklich, wenn du nur die Konsole holst plus ein Abo, brauchst du ein Jahr nichts anderes machen, ne? Und das ist halt schon geil, weil du müsstest dir theoretisch nichts anderes kaufen, weil so viele Spiele drin sind, und dann ist es halt auch cool mit dem Zocken. Das Gold kostet halt immer seine 60 Euro, aber was ja auch daran ganz cool ist bei PlayStation Plus, meine ich, du hast ja jeden Monat auch nochmal diese Freigames mit drin. Und da waren teilweise schon richtig heftige Dinger drin. Also ich meine, so Fall Guys war so vor ein paar Monaten das Hype-Thema. Und das war halt einfach war dann einfach in PlayStation Plus drin. Und PlayStation Plus ist auch geil. Dann kriegst du halt irgendwie Uncharted geschenkt, dann kriegst du das geschenkt. Also die Spiele haben meistens schon ein bisschen was auf dem Buckel oder es sind kleinere Releases, aber neue. Und es ist halt ganz cool, dass du noch diese Games drin hast. Also inzwischen lohnen sich diese beiden Abo-Modelle halt schon komplett. Mhm. Aber ich würde sagen, dass der Game Pass da momentan der PlayStation was voraus hat.
Ja, also ich muss sagen, mit diesen exklusiven Games, das war ja damals auch so ein bisschen, glaube ich, so der Genickbruch von der Switch am Anfang, oder? So ganz viele so super Nerds haben mir damals gesagt, ja, Switch ist scheiße, weil die haben ja gar keine geilen Games.
Das ist doch das größte Argument der Switch gewesen, dass du Zelda hattest. So, dass du Mario kriegst, dass du ein Smash Bros.
War das von Anfang an beim
Release? Zelda war ein Starttitel.
Ah, okay, gut. Nee, ich dachte irgendwie, das hätte ich damals.
Die Switch hat gar nichts das Genick gebrochen. Die Switch war von Anfang an einfach scheiße erfolgreich.
Okay, cool. Ja, weil ich mag die Switch auch. Ist für mich ein cooles kleines Gerät, finde ich auch. Ist so die fand ich am Anfang so geil, die PSP, die wollte ich unbedingt haben. Hab die dann aber nie bekommen. Und ich finde, die Switch ist eigentlich die geilere Version, weil du kannst, kannst halt damit super viel zocken. Was sagst du zu Super Mario Bros. 35? Das ist die letzte Frage.
Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Aber das ist dieses Battle Royale Mario, ne? Mhm. Ich fand das mit dem Tetris ganz witzig. Das haben sie auch mit Tetris gemacht, dieses Tetris 99. Das fand ich funny. Aber das Mario 35 habe ich mir noch nicht angeguckt. Aber ich habe meine Switch auch schon wieder seit ein paar Wochen nicht angehabt. Ich bin momentan, sitze eher an der Xbox gerade.
Okay, gut. Das waren meine letzten Fragen zum Thema Gaming. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich mir holen soll. Ehrlich gesagt, ich bin wahrscheinlich. Deswegen
was willst du denn zocken? Was ist denn dein Ziel?
Ja, Alter, ich glaube, die Frage ist immer, was willst du damit machen? Das ist ja mein Problem.
Weil du bist ja kein regelmäßiger Zocker. Noch nicht. Nee. Obwohl ja gerade. Das ändert sich ja gerade.
Nein, ich glaube nicht, dass sich das ändert. Ich zocke halt Among Us. Das kann ich halt easy. Mein Problem bei Games ist meistens die Steuerung. Also ich habe. Mich nervt es immer, dass ich mich so krass mit der Steuerung auseinandersetzen muss. Und das einzige Game, wo ich wirklich klarkomme, ist halt FIFA. Das kann ich halt zocken, weil ich das schon immer gezockt habe. Und das macht mir auch irgendwie Spaß, weil man spielt es online und man kann es mit anderen Leuten spielen und so. Und das finde ich irgendwie cool. Ich spiele gerade viel Among Us, das stimmt, ja. Also wirklich wahnsinnig viel. aber das spiele ich halt auf dem iPad, ne? Das ist halt irgendwie, und ich meine, die Magie von Among Us ist ja eigentlich nicht, dass man da ein Game spielt, sondern dass man sich dann da so mit und miteinander unterhält.
Ja, klar.
Keine Ahnung, für mich hat jetzt erstmal eine PlayStation oder eine Xbox alles keinen Vorrang.
Ich warte einfach, bis ich irgendwann mal bei dir bin, dann nehme ich mir eine mit, du merkst es ja nicht, du hast ja wahrscheinlich 4, 5 Stück da und dann klaue ich hier einfach eine. Das ist so ein bisschen mein Plan.
Das ist ein guter Plan. Stell die dir noch schon so an die Tür.
Genau. So, unauffällig. Nimm dann einfach eine mit. Hatte ich vier oder fünf? Ich weiß es gar nicht.
Kannst du mir immer nur merken, wenn ich so viel habe, wie die Konsole heißt. PlayStation 5.
Weil hier stehen nur 4, aber ich dachte irgendwie, ich hätte 5. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Hatte ich vier oder fünf? Ich so, nee, waren nur 4, Max. So, Chris, warum hast du jetzt eine Konsole da? Die hatte ich schon von Anfang an. Mit der bin ich reingekommen. Die habe ich mir gerade eben gekauft.
Glaube ich dir mal.
Kennst du das, wenn Leute einen so random volllabern auf Instagram? Also, weißt du, die kommen dir einfach so mir nichts, dir nichts in die Story geslidet. Ne? Also, du lädst zum Beispiel ein Bild von einem Hund hoch oder so, ne? Und dann schreibt dir eine, antwortet dir eine so, oh, so süß. Und dann denkst du ja nichts dabei und schreibst dann so, ja, dankeschön, ne? Und dann kommt er so irgendwie mit so, ja, ich wünschte, meiner wäre noch am Leben. Kennst du das? Und dann weißt du nicht, weil du willst ja auch nichts, du willst ja kein Arschloch sein, weil wenn du dann in dem Moment nichts mehr zurückschreibst, ne? Also wenn du es einfach ignorierst, ne? Dann bist du ein Arschloch, sind wir mal ehrlich. Und dann schreibst du halt meistens so, dass sie, ja, okay, es tut mir leid, traurig guck, Emoji oder so. Und dann schreibt der meistens
sowas einfach wie, liken, einfach die Nachricht.
Ja! Und dann schreibt er immer sowas wie, ja, passt schon. Und dann denkst du dir, cool, ich bin fein rausgekommen aus der Situation. Dann likest du die Nachricht und denkst dir so, okay, easy, ich bin draußen. Und dann kommt aber meistens sowas wie, ja, wenn es nur mein einziges Problem gerade wäre, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann weißt du, okay, kennst du das? Jetzt bin ich am Arsch.
Jetzt geht's los.
Jetzt bin ich drin, jetzt komme ich nicht mehr raus, ne? Das ist wirklich so, oh, fuck, ey. Shit, Kopf hoch, Bro, irgendwann wird's schon wieder, ne? Und ich meine, 50% der Leute knicken dann echt ein, sagen, yo, dankeschön, ciao, ciao, ciao. Aber dann gibt's die paar, ne, diese 2, 3, die einem dann so die ganze Story erzählen und dann ist man wirklich so, ach, fuck, Mann, ey, worauf habe ich mich eingelassen, ey, oh, furchtbar. Naja, egal, das ist wirklich das, ich meine, ich weiß nicht, ob das wirklich jeder damit relaten kann, ich glaube nicht, aber so Leute, die ein paar Follower haben oder, ich sag, es ist einfach hübsche Leute, ich glaube, das ist oft so, wenn so eine attraktive Frau, ich glaube, jeder Mann sucht nach einem Zipfelchen, den die preisgibt, damit er die voll labern kann, ganz viele Männer labern einfach ein ganzer Frauen voll auf Instagram und fuck, Mann, das ist wirklich das Nervigste, macht das nicht, laber nicht irgendwelche Leute voll, das wollte ich noch mal ganz kurz hier droppen. Und da würde ich sagen, fangen wir mal, ja?
Ich finde auch immer so, ja, du hast mir auch so viel schon erzählt in deinen Podcasts, dann habe ich gedacht, dann erzähle ich dir das jetzt auch mal, um dir was zurückzugeben, hat mal einer geschrieben. Ja, danke. Ja, danke.
Ich will es mal ganz hart sagen, wahrscheinlich interessiert es uns nicht. Das ist nicht böse gemeint oder so, aber ich meine...
Ey, es kann halt, ne? Also ich glaube, aus Selbstschutzgründen muss man halt auch einfach irgendwann so... Ey, wenn ich... I got 99 problems, Digga. Das ist halt... Ja. Dann kommst du noch und sagst so, ja, und so und hier und kannst du mal noch... Und dann bist du so, ey, Mann... Wir kennen uns halt nicht.
Ja,
es muss halt irgendwo die Grenze ziehen, ne?
Ist überhaupt nicht böse gemeint, so. Aber wenn du, wahrscheinlich, wenn du nicht, ganz hart gesagt, ist es wahrscheinlich so, wenn du kein, wie soll ich sagen, ohne wie ein Arschloch zu klingen, aber wenn du nicht,
einfach nicht weitersprechen. Christian, ich weiß, was du sagen willst. Ich sag einfach nicht weitersprechen. Ist alles gut. Wir versuchen euren Wünschen nachzukommen. Christian.
Nein, Leute, wirklich, wenn ihr uns mal was erzählen wollt, ist gar kein Problem. Wir haben dafür extra eine E-Mail eingerichtet, julialaschewski@rumblepack.de. Da gehen wir gerne.
Die geht auch inzwischen, glaube ich, in so ein schwarzes Loch einfach.
Ich glaube, da hat die abgeschaltet, ja. Julian ist ja jetzt Bestseller-Autor. Da muss man auch sagen, das ist ein Cheat gewesen, Julian. Das wissen wir alle. Wir gratulieren dir natürlich herzlich. Also ich auf jeden Fall. Ich glaube, der Max auch. Aber es ist immer, ich will nicht sagen, yo, Bestseller-Autor und dabei zwinkern, aber ich meine, wenn dein Buch 100.000 Mal verkauft wurde nach, ich weiß nicht, einem Tag, dann wurde ein Cheat verwendet und der Cheat heißt, glaube ich, in dem Fall einfach Knossi, ne? Das ist krank, der hat ja dieses Buch geschrieben und ich glaube, nach 2 Tagen war der Bestseller-Autor, dafür brauchst du 100 100.000 verkaufte Bücher, Max. Das ist, wenn ich jetzt vor die Tür gehen würde, mit 100.000 Büchern und jeder Mensch, der mir entgegenkommt, kauft ein Buch direkt. Ich gehe hin und sage so, hey, willst du das Buch kaufen? Und er sagt, ja. Dann hätte ich nicht so schnell 100.000 Bücher verkauft wie Knossi in diesen 3 Tagen. Das ist irre. Das ist also wirklich absurd. Einfach, ja.
Hab's, ja, ich halte von dem ja überhaupt nichts, aber...
Vom Knossi?
Ich finde den furchtbar.
Hab leider noch nichts von dem gesehen, also da kann ich nichts zu sagen.
Für mich ist es ein Trinker und ein Glücksspieler, der soll mich in Ruhe lassen.
Wieso schreibt er dir auch manchmal bei Instagram?
Ja, der schreibt mir auch manchmal so besoffene Nachricht. Nee, ach du, alles cool. Ehrenpflaume, Knossi, alles coole Leute. Ich freue mich einfach nur fürs Internet.
Ja, also Ehrenpflaume, das finde ich ja auch schwierig, ne? Das muss man ja auch einfach mal so sagen.
Ey, Kai Pflaume in Ehren, ne? Weil Kai Pflaume wirklich, ich fand, das war immer so ein solider Moderator. Und aber ich finde gerade so dieses, finde das gerade schwierig, ehrlich gesagt, weil ich finde irgendwie so, das wirkt mir zu anbiedernd. So, vielleicht ist es auch, vielleicht sehe ich das noch nicht richtig und vielleicht muss es auch so diesen etwas älteren klassischen Fernsehmoderator geben, der jetzt so ein bisschen sich durch die YouTuber klickt und damit denen irgendwie connected und sowas. Aber Ehrenpflaume, schon mal der Name allein irgendwie, dem seine Fans ihm da gegeben haben, finde ich schon irgendwie, ich finde eh dieses ganze Ehrenmann-Ding auch scheiße, weil das eigentlich alles eher mehr auf Ehrenmord basiert. Also da gab es mal einen riesigen Vortrag von Edda und seitdem habe ich mein Hirn gebrannt, dass man das nicht mehr sagt. Und deswegen finde ich Ehrenpflaume schon so dumm als Titel. Und dann, ja, keine Ahnung, dann halt irgendwie mit dem da hängen, yo, hier cool, da mit dem Handshake, so, das ist halt alles ein bisschen so, also böse Zungen würden sagen, Opa, komm aus dem Midlife-Crisis raus und moderier mal wieder Glücksrad. Und das ist, finde ich, auch manchmal so, weil ich den eigentlich wirklich immer sympathisch und cool fand, aber dass er jetzt irgendwie Supreme-Klamotten trägt und mit seinen Kids da irgendwie vom Sneaker-Store steht, also das ist halt alles ein bisschen so, yo, der Cool Dad, Alter, der Cool Dad will jetzt nochmal seinen Kind. Yo, guck mal, ich hänge jetzt mir mit Varion und ich hänge mit dem und ich hänge mit dem. Und dann bin ich so, Mann, Alter, yo, ist doch auch okay.
Ja, das...
Aber am Ende des Tages tut da, glaube ich, auch keinem was Schlimmes und deswegen ist es auch wieder egal, so, ne, im schlimmsten Fall. Deswegen, aber ich...
Für mich ist Kai Pflaume der größte Superspreader, weil ich glaube, der hat in der Corona-Krise bestimmt 70 Influencer besucht und die Zahlen gehen seitdem auch stark herum.
Verfolgt auch ein größeres Ziel, ja, die auszulöschen.
Das klingt das könnte sein. Wobei er ja schon fast zur Risikogruppe gehört mit seinem Alter, aber da müssen wir jetzt aufpassen. Jetzt wird's natürlich wieder morbide. Ich würde mal sagen, ich fange mal an, ich erzähle mal was ziemlich cool ist, denn ich wurde aufmerksam gemacht auf eine Sache, die heißt Seriencamp und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und wollte rausfinden, was das ist. Das findet statt vom 5. bis zum 22. November, also gerade jetzt findet es statt. Und das Seriencamp ist normalerweise, also die Idee ist eigentlich ziemlich cool, man wird mal normalerweise guckt man Serien zu Hause, man wird da quasi rausgeholt und trifft sich im Kinosaal und darf dann dort mal Serien schauen auf großer Leinwand. Das ist natürlich gerade für, ich finde, es ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Serien ist oft so eine Sache, die guckt man schon ein bisschen Second Screen mäßig, das passiert immer wieder und im Kino hat man natürlich mal das Ding aus und dann guckt man richtig gebannt diese Serien. Jetzt ist es natürlich dieses Jahr alles nicht möglich, die mussten es alles anders gestalten, das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Ich habe mir das mal angeschaut, da gibt es eine Webseite, die legen wir euch, Seriencamp Festival heißt das übrigens alles, die legen wir euch natürlich in die Shownotes, dann könnt ihr das einfach anklicken und da gibt es einen Watchroom und dort werden einem dann Serien vorgestellt, die ehrlich gesagt, ganz viele von denen habe ich, also 90% der Serien habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das ist ziemlich cool, weil da sind ein paar richtige Nerds unterwegs, die gesagt haben, okay, wir gucken mal ganz genau, was gerade cool ist. Und zwar in jedem Land und zum Teil sind es auch Sachen, die sind noch nicht mal hier übersetzt oder noch nicht mal rausgekommen in Deutschland. Das bedeutet, man kann Serien schauen, die eigentlich hier noch gar nicht auf dem Markt sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist natürlich gerade für Leute wie uns super nice, denn wir geben wahnsinnig gerne an mit Sachen, die wir kennen, die sonst noch keiner kennt. Ich habe mal vor langer Zeit die Serie Euphoria geschaut. Die ist dort als prominentes Beispiel auch nochmal vertreten. Es gibt aber von ganz vielen anderen Serien, die noch rauskommen werden in Deutschland wahrscheinlich, so wie 3 Folgen, die man sich mal angucken kann und da gibt's wirklich richtig coole. Ich habe zum Beispiel kurz reingeguckt in Albatros, das ist eine belgische Serie. Das ist so wie so ein Diätcamp. Also ich weiß nicht, es gibt von Ulrich Seidel diese Paradies-Trilogie Glaube, Liebe, Hoffnung und in Hoffnung sind die auch in so einem Diätcamp. es hat so ein bisschen so diesen Look, finde ich. Es haben sie sehr, sehr gut gemacht. Ist eine unfassbar schön gefilmte Serie, die sehr, sehr melancholisch ist, aber gleichzeitig auch witzig. Habe ich sehr gerne mir angeguckt. Es gibt Death, das ist eine englische Serie. Da gibt's, es ist so eine True-Crime-Geschichte, also wirklich passierte Kriminalfälle. Geht's auch um so eine Verbindung zwischen einem Journalisten und einem Killer, was sehr, sehr interessant ist. Und wie gesagt, es gibt jede Menge anderen Kram noch. Also ich glaube, ihr könnt 75 Serien oder so gucken in diesem Watchroom. Das Ganze ist anscheinend kostenfrei, was die Sache natürlich nochmal viel interessanter macht. Guckt euch das auf jeden Fall an. Utopia ist drin, The Grave ist drin, The Gloaming. Es sind richtig coole Serien. Es gibt richtig viel zu entdecken. Und ich finde, das ist einfach eine coole Sache, gerade jetzt im Lockdown, wenn man zu Hause sitzt und mal Bock hat, was Neues irgendwie zu entdecken, macht es einfach mal. Meine ehrliche Meinung, dann ist es noch dazu umsonst. Und guck dich das mal an. Übrigens, was für mich bei mir steht und fällt, sowas auch immer ein bisschen mit der Maske. Ist es cool gemacht? Kann man sich das entspannt angucken? Oder ist es so eine Seite, wo man das Gefühl hat, man muss erstmal zwei Jahre in der Ausbildung als so IT-Typ machen und 20 Router installieren, bis man die Seite versteht? Das ist dann nicht so. Das ist wirklich schön gemacht. Die Oberfläche erinnert so ein bisschen an Join, die das ja auch, finde ich, gut gemacht haben. Und deswegen kann man sich das alles total entspannt angucken. Meine absolute Empfehlung, Maxi, habe ich es vorhin schon erzählt, der will auch nochmal reingucken und guckt euch das mal an.
Sag nochmal den Link bitte.
Den Link habe ich jetzt gerade, den genauen Link, warte mal, jetzt hast du mich natürlich auf frische Tat ertappt. Seriencamp 2020, Sekunde, den kann ich dir.
Seriencamp.tv.
Ja, das ist doch einfach, oder? Seriencamp.tv, da kann man mal drauf gehen. Macht das mal, guckt euch das mal an, das ist wirklich eine coole Sache und ist jetzt eröffnet. Deswegen viel Spaß im Seriencamp und guckt euch auf jeden Fall mal Euphoria an. Das ist eine kranke Serie. Das ist absolut heftig. Mein absoluter Tipp ist Euphoria. Ich glaube, das gab's mal irgendwann auf Sky. Ich bin mir gar nicht sicher, wo es das gerade gibt, ob es das noch mal irgendwo gibt. Und dort könnt ihr das auf jeden Fall gucken. Ich habe da, glaube ich, auch mal im Autokino drüber gesprochen, ey. Und habe da sehr von geschwärmt. Da gibt's irgendwo eine ganz alte Folge zu. Euphoria, unfassbare Serie. Habe ich dummerweise nie weitergeschaut. Ich glaube, ich habe 2 Folgen geschaut. Ach, die erste Folge von, haben wir das mal besprochen, Max. Das war ein Patreon, Patreon-Podcast. Genau,
da haben wir darüber geredet.
Und da habe ich erzählt, wie geil ich das finde. Also Euphoria ist eine unfassbare Serie. Guckt euch das auf jeden Fall an. Das ist mein Tipp gewesen zum Seriencamp und so viel dazu.
Was die alles da haben, ne? Ich gucke da gerade drauf, unfassbar viel. Dieses Albatros sieht im Übrigen wunderbar aus.
Ey, das ist halt das Geilste für Seriennerds so. Du hast halt irgendwelche belgischen Serien,
wo du vielleicht nicht so reingucken würdest, ne?
Wo du normalerweise nicht reingucken würdest, ja genau. Auf jeden Fall.
Ist halt auch mal ganz cool, wenn man halt letztes Jahr war auch groß Dings da, habe ich gesehen gerade, Watchmen, was ja eine meiner absoluten Lieblingsserien ist. Gehen halt sehr auf Qualität, so ein bisschen schon fast das Arthouse der Serien,
das,
so ein bisschen.
Das ist absolut so, das ist so ein bisschen wie Arthouse, also das coole Netflix, sehr gutes vorsortiertes Netflix. Bei Netflix gibt's ja auch öfter mal Sachen, die einfach nur so rauskommen, da wird ja gar nichts mehr beworben, habe ich gehört. Und
Netflix ist, ey, ich finde gerade nichts so schwierig wie Netflix, was Streaming angeht, aber dazu komme ich später noch, wenn es um SpongeBob geht. Ja, ist mega. Seriencamp.tv, das ist wirklich sehr, 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 sehr cool. Und ich hoffe, dass das dann noch nächstes oder spätestens übernächstes Jahr da wieder in echt stattfindet. Kommen wir zu einem Thema von Netflix, was ich geguckt habe. Ein Film, der mir von vielen, vielen Seiten empfohlen wurde, unter anderem auch vom Stenger in unserer Stammtischgruppe. Der Stammtisch, der genau einmal stattgefunden hat, leider.
Ja, das ohne Stenger übrigens.
Wie viel Pech kann man eigentlich sein?
Ohne Stenger hat es doch stattgefunden, ne? Das ist auch noch das
Pech auch sein.
Ja.
Wie viel Pech kann man sein? Wir sind auch Pech, Leute. Das hat auch ohne Stenger stattgefunden. Naja. Auf jeden Fall, The Trial of the Chicago 7 ist ein Netflix-Film mit einem unfassbaren Star-Aufgebot. Eddie Redmayne spielt mit, den kennen wir als Hugh Scamander aus Fantastische Tierwesen, das ist dieser verwirrte Professor. Sacha Baron Cohen spielt mit, über den wir heute noch ausführlich reden werden, im Borat. John Carroll Lynch kennt man auch zum Beispiel aus Fargo oder aus The Founder. Joseph Gordon-Levitt kennt man auch aus tausenden von Sachen. Levitt, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall der Mann aus 500 Days of Summer. Michael Keaton spielt noch mit und so weiter und so fort. Also unfassbares Aufgebot. Hier, wie heißt der nochmal? Der ist auch großartig. Ja, klar. Nee, hier, Yahya Abdul-Mateen, den hat man auch schon in ganz vielen Sachen gesehen. Auch in Watchmen unter anderem. Das ist im Endeffekt ein Film über die Anklage der Chicago Seven, die also hat auch irgendwie trotz seiner 70er-Thematik natürlich irgendwie auch einen aktuellen Bezug. Wir haben jetzt gestern irgendwie das Ergebnis bekommen, dass Joe Biden Gott sei Dank gewählt wurde. Und das findet man vor allem doppelt gut, weil man sich halt einfach freut, dass dieser kleine orangene Gnom endlich fällt, Alter. Dieser Widerling, ich hasse den so sehr.
Ja, es war natürlich aber man muss natürlich auch sagen, es ist jetzt auch nicht, Joe Biden ist jetzt für mich irgendwie auch keine Lösung. Ich mir denke, oh Gott, der ist so cool, sondern ich denke mir halt einfach nur so, zum Glück ist der andere Idiot weg. Und bester Tweet dazu übrigens meiner Meinung von Ice-T, der einfach nur geschrieben hat, Ding Dong, the Witch is dead.
Das hat er gepostet. Ding Dong, the Witch is dead.
Ja, geil. Das ist einfach nur Wahnsinn. Aber natürlich, wenn man irgendwie in so politisch aufgehitzten Zeiten lebt wie jetzt, und es ist ja 2020 einfach, ich meine, gestern wieder gesehen, was ja cooles in Leipzig war. Das ist einfach, das wird uns auch erstmal nicht verlassen die nächsten Jahre, glaube ich, was da gerade so draußen brodelt. Dann einen Film zu sehen, in dem es halt natürlich auch um Demonstrationen geht und um die Anklage von Demonstranten, das ist erst, also eigentlich ist es so der typische Polit-Gerichtssaal-Thriller, der halt auf einem wahren Fall basiert, nämlich dass diese Chicago Seven damals eine Demo veranstaltet haben, bezüglich der Wahl rund um Nixon und des Bürgermeisters von Chicago. Es ist so ein bisschen, das wird im Film nochmal genauer erklärt. Ich krieg's jetzt gerade schon eine Woche her, ich krieg's mir ganz zusammen. Auf jeden Fall geht's darum, dass die alle an dieser Demo teilnehmen, dass die alle mitorganisieren und dass die jetzt alle vorm Gericht sitzen, weil bei dieser Demo gab's Ausschreitungen. Und das sind alles ganz, ganz verschiedene Charaktere. Zum Beispiel Abby Hoffman, gespielt von Sacha Baron Cohen, ist halt so ein Comedian, Stand-up-Comedian, der so ganz, der halt so ein super krasser Hippie ist mit seinem Kollegen zusammen. Und die beiden sind halt so ein krasses, gehen da eher sehr ironisch dran und auch sehr selbstdarstellend. Tom Hayden, gespielt von Eddie Redmayne, ist eher so der gesettelte Typ. Dann sitzt noch drin, der gehört zwar nicht wirklich zu den Chicago Seven, nämlich Bobby Seale, der die Black Panther präsentiert, der an dem Tag nur 2 oder 3 Stunden in Chicago war, wird aber mit angeklagt, obwohl er gar nichts gemacht hat und so weiter und so fort. Dann haben sie noch einen wahnsinnig coolen Anwalt und die wehren sich halt gegen einen unfassbar widerlichen Richter, ein unfassbar ekelhafter Richter, und dieser Fall wird da halt dargestellt, dieser Gerichtsprozess. Und das ist so witzig und spannend erzählt. Also er hat wahnsinnig, Charme ist da das große Stichwort. Es ist wieder einer dieser typischen Filme, der so eine reale Situation erzählt, der auf wahren Begebenheiten basiert, aber der das so cool erzählt, mit cooler Mucke, mit coolen Schnitten, mit coolen Figuren, das Ganze cool instruiert und trotzdem irgendwie auch Emotionen verkörpert, witzig ist, traurig ist, einen noch sauer macht. Also ein ganz krasser Film, finde ich, für eine Netflix-Produktion. Also wirklich mal wieder eine der ganz großen Perlen im Netflix-Filmuniversum, weil das ist ja auch oft leider, also gerade die Filme von Netflix sind ja oft, kranken ja oft an vielen Ecken und Enden, aber das ist wirklich einfach nur 1A, das Line-Up ist Killer. Die Geschichte ist mega erzählt, der ist super spannend zu gucken. Und ich mag ja vor allem seit ich die OJ-Serie gesehen habe, so Gerichtssachen voll gern. Und ich bin mir auch ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher, dass der dir gefällt. Weil der geht zwar 2 Stunden, aber der ist so kurzweilig, weil er so ein Tempo hat. Guter Film. Ist zwar, also ich glaube, man wünscht sich noch ein bisschen mehr Material von dem, weil man denkt immer so ein bisschen, oh krass, ich kannte den Fall halt nicht. Den realen. Und dann denkt man sich, okay, krass, wo endet das Ganze? Und ich glaube, dass dieser Peak, man rechnet vielleicht mit einem größeren Peak, als er in der Serie ist, also was überhaupt passiert ist, die Ausschreitung. Aber trotzdem ist der wahnsinnig cool erzählt. Wahnsinnig cool erzählt. Und Sacha Baron Cohen spielt das einfach so unfassbar nice, aber alle spielen halt super nice. Also Tom Hayden, dargestellt von Eddie Redmayne, spielt auch so und wird so gut gespielt und auch Bobby Seale ist so eine geile Figur in dem Film. Der hat mir echt Spaß gemacht. Das habe ich nicht, da bin ich, war ich echt danach richtig so, boah, das war mal wieder ein richtig geiler Film.
Das klingt cool. Ich habe auch alles, was ich davon gesehen habe bisher, jedes Bild und so, dachte ich mir, ach, das muss eigentlich, allein schon das Cover sieht so aus, als ob mir der Film gefällt. Das muss man wirklich einfach sagen.
Ja, so ein cooler 70er-Film halt einfach so, ne? Also so cool in dieser 70er-Thematik. Ich finde es auch immer so krass, wie sich die 70er oder die 80er einen Film, also auch einen neuen Film halt anfühlen und dann, wenn man so auf unsere Zeit, wie weit das einfach, das ist alles so uralt. In allen Hinsichten. Und dann trotzdem so ein aktueller Bezug da drin und so, ist schon nice.
Klingt gut, klingt wirklich gut.
Ja, ist gut. Dann?
Ich wollte gerade sagen, ich weiß gerade gar nicht, was wir, wie die Reihenfolge war. Wir haben es vorhin einmal besprochen und ich habe sie direkt vergessen.
Kein Problem. Ich habe sie aufgeschrieben.
Sehr gut.
Glaube ich, doch habe ich. Ja, nächstes Thema ist eine Serie, von der es erst zwei Folgen gibt, aber es ist natürlich für mich, also für mich zumindest, muss ich sagen, das Thema, eines der Themen des Jahres. Beschäftigt mich schon auch wirklich seit einem Jahr durchgehend und auch auf inzwischen auch auf geschlechtlicher Ebene. Auf geschäftlicher Ebene.
Ey, Max, ganz ehrlich,
das mit den Puppen
muss mal aufhören. Ich gucke mir das jetzt schon länger mit an. Und jetzt hast du dich verlabert. Ganz ehrlich.
Jetzt hast du dich verlabert.
Zieh
die Rüstung aus, Max.
Morgen zieh ich bei dir ein. Und dann wird da mal ein bisschen aufgepasst.
Das hält genau 4 Stunden.
Bis ich bei dir
Alters. Hält es und dann ziehst du aus.
Warum? Weil du oder ich von dir genervt? Also wer ist voneinander genervt? Ich glaube beide. Ich glaube beiden. Beiden tut es nicht gut.
Beiden.
Wie zum Beispiel auch die Votes, die für Trump waren. Pew, pew, cooles Wortspiel. So, ich würde sagen, ja, sorry. Reden wir über den Mandalorian, den ich immer Mandalorian nenne, der aber der Mandalorian ist. Ne? Nicht verwechseln mit der
Zitrusfrucht. Wir nennen ihn auch liebevoll der Mandarinenmann.
Genau.
Max, haben wir gerade die gleiche Gag gemacht. Wirklich?
Ich habe gesagt, nicht verwechseln mit der Zitrusfrucht und du hast gesagt, wir nennen ihn liebevoll den Mandarinenmann. Naja.
Ey, wirklich. Aber nur zwei Vollidioten. Willkommen in diesem Filmpodcast auch. Zweite Staffel ist da. Wir haben jetzt jeden Freitag gibt's eine neue Folge. Es gibt insgesamt noch weitere 8 insgesamt dann für die zweite Staffel. Und, es ist wieder losgegangen und ich bin einfach nur entzückt.
Ich bin auch entzückt, aber ich muss auch sagen, dass mich dieses jeden Freitag kommt eine Folge, das geht mir schon tierisch auf den Sack. Warum kann man nicht 2 Folgen releasen? Weil das Ding ist, eine Folge ist so, man guckt diese Folge und man denkt sich so, oh cool, und ich bin leider so ein bisschen blöd. Das bedeutet, nächsten Freitag, wenn die nächste Folge rauskommt, habe ich schon wieder vergessen, was in der ersten Folge passiert ist. Weiß noch so grob, was in der zweiten Folge passiert ist. Und das ärgert mich wahnsinnig. Ich würde mir wünschen, dass es wenigstens so gestaffelt ist, dass 2 Folgen rauskommen. Aber ich verstehe das auch.
Erklären doch, also wirklich sehr, also zum Beispiel jetzt in der zweiten Folge gab's ja sozusagen einen Rebound auf die erste Staffel, die 6. Folge. Das wird ja am Anfang sogar gezeigt.
Ich will einfach mehr schon sehen. Sehr
gut. Und Mandalorian ist nicht Game of Thrones, Dicker. Also das darfst du nicht verwechseln. Ne? Weil Mandalorian ist eine ganz kleine Geschichte. Die ist ganz einfach erzählt.
Ja, ich bin trotzdem zu blöd, um mir das zu merken. Es tut mir leid. Es ist, gut. Ich bin einfach zu blöd dafür.
Ich akzeptiere das.
Okay. Das ist ja gut. Ich bin zu dumm. Naja, auf jeden Fall, reden wir über die zweite Folge oder reden wir über die erste Folge? Also weil...
Du kannst einfach mal generell deinen Gesamt... Also ich habe ja schon viel erzählt. Wir machen ja, der Lukas und ich machen ja jede Woche den We Have Spoken Podcast.
Ja, den Mando Talk.
Mando Talk auf unserem Patreon von dem Autokino. Der kommt immer freitags backfrisch. Der wird um 9 Uhr kommt die neue Folge online. Und um 10 Uhr sitzen wir schon in der Aufnahmekabine.
Also das ist wirklich, das läuft genauso stringent wie das mit mir im Hotzo. Das ist wirklich, die kommen immer
sicher. Die kommen immer
pünktlich, man weiß, also
ich werde auch auf den Plan in Zukunft schreiben. Irgendwann.
Ey, das habe ich doch auch zum Hotzo in der Folge gesagt. Ich habe gesagt, ey, wir müssen aufhören, immer zu behaupten, die käme sonntags, weil die kommen nicht, sondern das hat sich noch keiner beschwert, das finde ich krank. Aber man muss vielleicht einfach drauf schreiben, irgendwann die Woche kommt es raus. Weil es ist halt wirklich, heute ist Sonntag und ich dachte, ich hab ihm vorgestern geschrieben, hey, wann wollen wir ihn aufnehmen? Und es kam noch keine Antwort. Er hat einfach dann irgendwas anderes geschickt. Und dann war ich so, ja, ich frage nochmal am Sonntag nach. Und ganz oft ist es aber auch andersrum. Also er ist nicht der Schuldige. Es ist wirklich, da sind die zwei falschesten Leute aufeinander getroffen. Aber
wirklich.
Ist ja auch nicht schlimm.
Er ist einfach wie zwei Murmeln auf den in den Sandkasten geworfen. Das ist einfach nichts, was da passiert. Aber es ist okay.
Zwei Murmeln im Sandkasten, das ist stark. Ja, das ist wirklich gut. Die erste Folge ist ein Schauspieler dabei, der aussieht wie eine Mischung aus Pierce Brosnan und Brad Pitt. Ich bin mir gar nicht so sicher, wer das ist. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Aber der Mandalorian ist auf der Suche nach einem anderen Mandalorianer, von dem er gehört hat, und macht sich auf nach Tatooine, denn da soll er eigentlich, da soll er irgendwo abhängen. Dort trifft er wieder auf die Lady, die diesen Schrottplatz verwaltet, die auch öfter mal den aufs Baby aufpasst, und sagt zu ihr, sag mal, hast du davon gehört? Sie sagt, ja, ich weiß so ein bisschen Bescheid. Dort legt er dann das Kind ab und fährt in dieses, in den Speckgürtel von Tatooine, ne? Da fährt er irgendwie so ein bisschen raus, guckt sich es da an und trifft dann dort auf so eine kleine Gemeinde, die erzählt, dass, nachdem das Imperium quasi da besiegt war, wurde es bei denen auch nicht besser, denn, und da ist ein sehr schöner Satz, und zwar, Macht kennt kein Vakuum, sagen die da einmal, und das finde ich wirklich einen guten Satz, und der beschreibt ganz gut, was bei denen dann los war. Die wurden relativ schnell dann unterdrückt, und auf einmal begab sich die Situation, dass einer ihrer Dorfbewohner an eine Rüstung gekommen ist, weil er den, ich glaube, Jawas irgendwas verkauft hat, der hatte irgendwelche Edelkristalle da geklaut bei dieser feindlichen Übernahme und Versklavung, und die hat er dann so ein bisschen verkauft und hat dadurch eine Rüstung bekommen von einem Mandalorianer, der eben seine Rüstung verloren hat, weil er wahrscheinlich tot ist. Daraufhin, ich weiß gar nicht, kann es die Rüstung von Boba Fett sein?
Das ist eindeutig die Rüstung von Boba.
Ne, also gut. Auf jeden Fall kommt er mit dieser Rüstung dann irgendwann zurück in dieses Dorf, befreit sein Dorf von diesen schrecklichen Leuten, die die gefangen genommen haben, und passt da so ein bisschen auf, dass diese ganzen Sandmenschen, die da eben weiter draußen leben, dass die dieses Dorf nicht überfallen und plündern, weil die sind halt einfach ziemlich schlecht drauf. Die Sandmenschen und dieses Dorf haben aber allerdings einen gemeinsamen Feind, das ist so ein riesiger Drachen. Dieser Drachen wurde in der Höhle, kommt manchmal raus und frisst diese riesigen mammutähnlichen Viecher, die sehen so witzig aus, Mann, die liebe ich ja, ne? Und frisst
die haben so ein geiles Maul, ne?
Ja,
so,
ja,
dicke Lippen.
Die sehen so richtig funny aus und die frisst er dann halt jedes Mal. Ist einfach ganz echt, ist einfach eine Marek, oder? Also ich immer, wenn ich diese Viecher sehe, ich muss sofort an Marek denken. Und wenn die dann einfach gefressen immer von diesem riesigen Drachen, der ist absurd groß, der schwimmt quasi durch Sand, das ist sehr cool gemacht, und ziemlich schnell wird klar, der Mandalorian ist eigentlich dort, um diese Rüstung zu holen, weil er sagt, ey, die Rüstung gehört nicht dir, die gehörte einem Mandalorianer, ich muss sie zurückholen, und er sagt, ey, ich kann dir die nicht geben, weil ich muss hier aufpassen wegen den Sandmenschen und wegen diesen Drachens. Und dann sagt er, okay, pass mal auf, wir machen einen Deal mit den Sandmenschen und besiegen den Drachen, und dann sind wir doch alle miteinander cool, dann kann ich die Rüstung haben, und er sagt, ja, finde ich eine gute Idee. Genauso machen sie es dann auch, und ja, das ist auf jeden Fall eine coole Actionfolge, sage ich jetzt mal so, wie dann dieser Drache von denen bekämpft wird. Macht Spaß beim Gucken, dieser Dude aus diesem Dorf mit dieser Mando-Rüstung, extrem geiler Charakter, mochte ich sehr, sehr gerne. Hoffe ich eigentlich, dass der nochmal wieder auftaucht.
Das hoffen alle.
Ja, und hat Spaß gemacht, die beiden in Aktion zu sehen. In der zweiten Folge weiß er dann natürlich immer noch nicht, wo gibt's eigentlich einen Mandalorianer, und kriegt dann aber einen Hinweis, dass wohl jemand wüsste, wo es diesen Mandalorianer gäbe, aber als Austausch müsste Mando halt diese Frau die hat so ein, wie so ein Soleierglas, was manchmal in so Kneipen steht. Mit sowas läuft die rum, und da sind wohl ihre Eier, ihre Kinder drin, und die müssen ganz schnell wieder auf ihren Planeten und zu ihrem Mann, weil der hat wohl dafür gekämpft, dass die beiden zusammen diese Eier ausbrüten können, weil sonst stirbt ihre Rasse oder so. Der Mando soll die da hinbringen, das ist halt wirklich so eine, das wirkt schon wieder so videospielmäßig. Übrigens, man muss mal im ersten Teil noch, in der ersten Folge, also wenn wir mal so gemutmaßt haben und gesagt haben, eigentlich das perfekte Genre, was es trifft, ist doch eigentlich sozusagen Sci-Fi-Western. Das siehst du in der ersten Folge der zweiten Staffel perfekt, wie er durch dieses Dorf fährt und auf seinem Pod-Race-Ding da, wie er so ganz langsam durch dieses Dorf fährt und so in jede Haustür reinguckt, und dann stehen so die Leute davor. Und es hat so diese Western-Atmosphäre, wenn Clint Eastwood so mit so einem Gaul in so ein Dorf geritten kommt, ganz langsam, und er guckt überall rein, wo ist der Saloon, wo stehen die Leute, und alle gucken
ihn so, begutachten ihn auch,
ja, es
so,
ist eine, ne, geile Szene.
Kritisch an.
Das ist eine geile Szene. Ja, und in,
aber findest du nicht auch, dass die erste Folge hat einen ganz kurzen Moment, wo man dann denkt so, okay, jetzt geht's hier, kommt jetzt gleich noch irgendwie Aladdin auf dem Teppich vorbeigeritten oder was? Wenn sie, wenn diese ganzen Sandleute das erste Mal, die Tusken Raiders das erste Mal so in dieses Dorf einreiten und dann läuft ja, dann macht ja Gören so schon fast so eine arabische Musik. Das fand ich so einen krassen Moment. Also wenn die da so einreiten, dann läuft das, dann wird das ja schon fast so. Ja. Also nicht, dass wir jetzt wieder arabische Nächte singen, bitte.
Ja, ja, ja.
Aber,
ja,
ja, ich aber weiß, das ist eine geile, das ist eine mega geile Szene.
Und die, ja, die zweite Folge ist dann relativ schnell klar. Es beginnt eine Reise und dann haben wir diesen coolen, dann haben wir einmal diese sehr, sehr coole Szene, wo zwei X-Wings den Mando, der jetzt nun mal mit diesem Flüchtling unterwegs ist und mit dem Baby natürlich, die den so ein bisschen flankieren und natürlich so ein bisschen die Luftraumpolizei sind und sagen, ey, ganz kurz Frage, hast du vielleicht Flüchtlinge an Bord? Kannst du mal deinen Ping anmachen? Und er versucht sich dann so ein bisschen rauszureden und so und er kriegt es nicht so richtig hin und dann besprechen die sich kurz und ziemlich schnell ist klar, ah, okay Kollege, du musst mal mitkommen, glaube ich, wir müssen dich mal rausziehen. Was eine coole Szene ist, denn wir kennen das ja nur, dass quasi wir die, ja wir fiebern ja nie gegen diese Rebellen, sondern wir fiebern ja immer mit denen in den Star Wars Filmen. Und da war es zum ersten Mal so, dass man sich vor denen so ein bisschen bedroht gefühlt hat und so, oh fuck ey, was machen die? Die waren nie scheiße, aber man war so, ah, oh, die sollen den jetzt mal bitte nicht rausziehen. Aber ich habe mich total gefreut, die zu sehen einfach. Also allein schon diese orangenen Anzüge, die die anhaben und diese X-Wings, das ist einfach immer wieder cool. Und er ist dann vor denen abgehauen mit seinem komischen Schiff, was aussieht wie so eine Ameisenburg. Also das wirklich, mit dem dann abhaut, das sieht so globig aus. Stürzt sich dann in so eine Eiswelt, auf so einen Eisplaneten, will dann vor denen abhauen und kommt dann in große Schwierigkeiten, denn eine riesige Spinnenarmee, weil der Baby Yoda schon wieder an irgendwas rumgefressen hat, während weil er nicht mehr die Eier fressen darf von diesem Frosch, fängt er irgendwann an, irgendwas anderes zu fressen. Das sind dann irgendwie Spinneneier. Dann kommt eine Spinnenarmee mit einer Riesenspinne auf ihn zu und es ist so, ja, es ist so die klassische, es ist so eine relativ, also eigentlich von der Story her eine sehr, sehr einfache Folge. Er rennt halt vor diesem Spinnenmonster weg und irgendwann tauchen dann halt wieder diese X-Wings Leute auf und helfen ihm diese Rebellen und schießen quasi die Spinne kaputt und sagen hier mal zu, eigentlich musst du in den Knast, Kollege, aber wir lassen dich hier und guck, wie du hier wegkommst, das ist nicht unser Problem, aber du hast uns irgendwann mal geholfen da und da, deswegen bist du quasi begnadigt. Und ja, er versucht dann von dem Planeten wegzukommen, um auf den um den Frosch abzuliefern. Ich weiß gar nicht, wie dann das Ende war.
Ja, die reisen dann weiter. Das gibt ja noch kein Ziel.
Ach so, okay. Ja, sie also wollen. Das
Ziel ist jetzt erstmal wieder überhaupt
Zwischenstopp.
Einen Schritt in Gang zu bringen.
Genau, ein Zwischenstopp, genau. Ja, ja, stimmt, du hast recht. Auf, ich habe schon wieder den Namen des Planeten vergessen. Aber ja, genau. Trank. Bitte?
Trank, glaube ich.
Als ja. Planet. Kann sein, ja. Und da wird quasi dann das Schiff repariert oder ein neues. Natürlich funktioniert das auch nicht einfach so, sondern der muss dann erstmal wieder eine andere Quest erledigen. Ich schätze, dieser Passagier wird noch eine Weile bei ihm bleiben. Und dann hoffentlich trifft er in der letzten Folge der Staffel auf den anderen Mandalorian. Also das ist ja wahrscheinlich die große Story der Staffel. Und auf dem Weg dahin werden ihm natürlich gewisse Sachen passieren und die muss er erledigen. Es hat total Videospielcharakter und es ist auch nicht die Story, die den Mandalorian auszeichnet. Ich finde, es ist halt absolut der Vibe, die Atmosphäre die ganze Zeit. Unfassbar nice. Und was sie jetzt auch, wo ich gemerkt habe, wo sie ein bisschen aufpassen ist, sie haben ja schon mal angedeutet, dass der Baby Yoda eine sehr große, dass der sehr viel Power hat und dass der auch schon mal loslegt. Und was sie jetzt immer mal wieder gemacht haben, war, dass sie relativ schnell gezeigt haben, nee, der hilft in der Situation nicht. So, also das ist, der könnte eingreifen wahrscheinlich, aber irgendwie macht das nicht. Und zum Beispiel hier, also ich meine, der Ding war schon eine Riesenbedrohung. Ich meine, der hat den Mandalorian verschluckt, dieser Drache, und Baby Yoda hat gar nichts gemacht. Dann gab es diese Situation bei diesem Boxkampf, wo der Mando ziemlich stark attackiert wurde und da hat Baby Yoda auch nichts gemacht. Ich bin gespannt, und das ist natürlich auch dieser Nervenkitzel, der die ganze Zeit bleibt, wann wir das nächste Mal einschreiten, wann wir das nächste Mal seine Power zeigen und wie viel Power hat er eigentlich wirklich und wie gut kann er die schon kontrollieren. Ich bin gespannt, ehrlich.
Er hat es ja, glaube ich, in der ersten Staffel auch nur zweimal gezeigt. Einmal halt gegen dieses Schlammhorn, wo er das dann fliegen lässt. Das ist in der zweiten Folge, wo die Bedrohung so groß ist. Und dann nochmal in der letzten Folge, wenn er das Feuer aufhält. Mhm. In der ersten Staffel. Also, ich bin auch gespannt. Ich finde es aber ganz geil, dass sie sich so super viel Zeit nehmen. Ich meine, wir haben noch nicht ein einziges Mal Cara Dune gesehen, noch nicht Greef Karga, wir haben noch nicht Moff Gideon gesehen. Gerüchte sagen, dass Ahsoka noch kommt, also hier aus Rebel, Clone Wars. Boba Fett, ich meine, dass er das ist am Ende von der ersten Folge, der Typ, der auf dem Hügel steht, das ist ja der Schauspieler. Also wird das Boba Fett sein. Das heißt, Boba Fett wird auch noch eine Rolle spielen. Also ich bin mal gespannt, wie viel da noch in der Staffel passiert, so, weil die sich schon wieder so unfassbar viel Zeit nehmen. Aber ich finde es halt so geil am Mando, dass der gar nicht so viel erzählt. Also voll viele haben gesagt so, ja, die zweite Staffel, die bringt ja die Story gar nicht voran. Ich glaube, das ist, weil dieses Guckverhalten der Menschen so krass darauf getrimmt ist, dass immer so Game of Thrones mäßig 30 Sachen passieren in der Folge und man die Übersicht auch schon, also man ist schon fast enttäuscht, wenn man die Übersicht nicht mehr verliert, habe ich das Gefühl. Und da macht der Mando halt einen ganz klassischen Weg. Der fährt ja, also ich meine, Dave Filoni, der das ja mitproduziert und mitschreibt, neben Jon Favreau, so der wichtigste Mann ist. Im Übrigen einer der X-Wing-Piloten in der Folge ist Dave Filoni. Dave Filoni ist einer der wichtigsten Männer für Star Wars momentan. Guckt euch die Mandalorian-Doku auf Disney Plus an, die achteilige. Die ist unfassbar. Die ist wirklich, wirklich schön. Manche Folgen gehen nur 20 Minuten. Also echt sweet. Als Mando-Fan absolutes, wenn man nur 9 von 10 überzeugt war, dass die Sendung gut ist, ist man danach 11 von 10 überzeugt. Da ist einfach das geilste Team ist. Und Dave Filoni kommt ja auch aus dieser ganzen Clone Wars und Rebels-Geschichte und hat ja Star Wars im Endeffekt so die letzten Jahre, das letzte Jahrzehnt mitgeschrieben. Und man merkt halt ganz klar so dieses so, heute erzählen wir nur mal eine kleine Geschichte und nicht schon wieder das große Ganze. Und das finde ich aber total geil, weil ich die Folge zum Beispiel total, natürlich war die anders, die erste hat eine andere Geschichte erzählt, eine größere Geschichte und die zweite war halt kleiner. Aber ich gucke das total gern. Ich gucke das total gern, kleine Star Wars Abenteuer zu erleben. Und die machen, das sieht halt auch alles so nice aus. Es ist optisch so geil. Die Mucke ist wirklich einfach in der zweiten Staffel gefühlt noch krasser. Dieser Garonson ist einfach nur unfassbar krass. Sieht aus wie ein Hippie, aber ist einfach der allergeilste Typ. Hat ja auch super viel mit Childish Gambino produziert. Ich bin völlig hin und weg. Ich bin völlig hin und weg. Ich finde es alles wieder super. Die erste Folge war wirklich, wirklich Triumph so. Und Cobb Vanth, fand ich, also die Figur von Timothy Olyphant fand ich einfach nur, da war ich wirklich so, boah, das habe ich nicht kommen gesehen. Als er auftauchte, dachte ich mir, oh Gott, warum denn jetzt der Typ aus Santa Clarity Diet? Aber dann habe ich wirklich gemerkt, so, ja Mann, das ist genau seine Rolle und das wird ihm richtig gut tun. Und das war ein ganz tolles Team, die beiden. Und ich meine, man hat da inzwischen auch dieses Mando und The Child, ne? Die sind einfach die allergeilste Kombi. Ich finde das einfach so, diesen harten Typen, also zum Beispiel die erste Folge, es fängt ja auch unfassbar hart an mit dieser Bar-Szene und wenn dann da noch das Licht ausschießt und so und diese Viecher diesen Typen fressen, ist ja schon ein kranker Einstieg so in die zweite Staffel, finde ich. Aber so diese Härte vom Mando und diese Coolness und diese Sprüche und dieses Kalte, aber dann auch dieses manchmal Unsichere gepaart mit dieser Liebe zu diesem Kind und dieses tapsige, dumme Baby, so, das ist halt einfach, das ist halt eine irre Kombi. Das ist wirklich genius, was da passiert. Deswegen, also ich finde, die machen genau auf dem Level weiter, wie die erste Staffel war. Ich finde das alles krass.
Bin ich bei dir?
Ich kann wieder richtig Star Wars-Fan sein. Und das ist halt das Allergeilste. So, ich muss nicht die Kompromisse eingehen, die ich bei Episode 8 oder teilweise bei Episode 9 vor allem, aber auch teilweise bei 8 oder 7 eingehen musste, sondern ich kann einfach sagen so, yo, ich finde es einfach alles krass. Und das ist voll schön.
Mhm. Gehe ich voll mit, also bin ich auch absolut nur Fan und freue mich immer auf die neuen Folgen und ja, das ist alles, was ich zu Mandalorian zu sagen habe. Tolle Serie und lohnt sich echt, das mal anzugucken. Also wäre man blöd, wenn man sich das entgehen lässt. Du hast es auch schon mal in deiner Story gesagt, zum Thema Disney Plus kann man hier auch nochmal sagen, also das ist auch auf jeden Fall was, das kann man sich mal angucken, wenn man jetzt nicht alle Star Wars Teile gesehen hat, muss man gar nicht, um das gut zu finden, finde ich.
Ja, das stimmt. Yo, dann rede ich mal ganz kurz noch mal ganz kurz über zwei Filme, die jetzt auf Streaming-Anbietern zu finden sind.
Okay.
Und zwar wann war denn das? Am gleichen Tag wie Mando? Oder eine Woche davor? Eine Woche davor kam On the Rocks auf Apple TV Plus der neueste Film von Sofia Coppola mit Rashida Jones und Bill Murray in der Hauptrolle. Und ist eigentlich eine ganz kleine, schöne Geschichte. Ist erstmal mega special natürlich, dass man wieder Sofia Coppola und Bill Murray hat. Und Rashida Jones passt da aber auch ganz wunderbar rein und erzählt eigentlich nur die Geschichte von einer Frau, die mit ihrem Mann heiratet, der gespielt wird von Mario Wayans. Das ist einer von diesen Jungs, die immer in Scary Movie mitgespielt haben.
Achso, ich dachte, das wäre doch hier dieser I don't wanna know.
Wie ist der nochmal? Mario
Wayans.
Mario Sanchez, keine Ahnung.
Mario Wayans hieß der.
Ja, ja, vielleicht heißt er auch gar nicht mehr Mario Wayans, dieser Typ, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ist es einer von diesen Wayans-Brüdern, diese Comedy, diese schwarzen Comedy-Brüder, ja, die leider alle nicht immer so besonders witzig sind. Also sie sind Scary Movie und sowas ja wirklich furchtbar. Aber in dem Film macht er seinen Job irgendwie als unsympathischer Ehemann ganz gut. Und die beiden, man sieht ja am Anfang alles sehr schön gefilmt, alles ein bisschen Arthouse-mäßig gefilmt, ne? Alles gut in Szene gesetzt, wie die halt irgendwie ihren Hochzeitstag erleben und dass das halt alles so schön ist und dass die so super in Love sind. Und man spürt relativ schnell, dass es halt gerade ein bisschen zerfällt, weil sie haben inzwischen zwei Kinder, er arbeitet unfassbar viel. Es gibt manchmal so ganz komische Situationen, wo die beiden irgendwie was miteinander haben wollen und mal wieder so Zeit für sich wollen, aber das immer irgendwie verfällt oder manchmal reagiert dann so komisch. Und sie stellt halt relativ schnell die Behauptung auf oder die Vermutung, weil er auch so viel an seinem Handy ist und ihr das auch nicht so wirklich gibt und so, dass er sie halt betrügt, weil er halt immer viel zu lange auf der Arbeit ist und weil er dann eine sehr, sehr attraktive Arbeitskollegin hat. Und das erzählt sie ihrem Vater und ihr Vater ist Bill Murray. Und das ist so, also das ist einfach für mich Chris im Alter auch, weil das ist einfach nur ein Exzentriker, der so einen komischen Oldtimer fährt und einfach nur reinkommt und alle mit seinem Charme verzaubert oder verzaubern will. Aber ich finde, also das ist wirklich einer der besten Bill Murray-Rollen der letzten 10 Jahre. Das ist unfassbar witzig. Er ist super reich. Man weiß noch nicht so richtig, was er gemacht hat. Und man weiß nur, dass er nicht so auch der Treueste war gegenüber seiner Mutter. Aber er ist halt richtig krass darauf gepicht, diesem Typen zu verfolgen und setzt irgendwie einen Detektiv auf den an und sonst was und übertreibt seine Rolle maßlos. Dann nimmt er irgendwann so einen brummigen alten Oldtimer, weil er weiß, dass der Typ irgendwie mit seiner Arbeitskollegin noch ein paar anderen in so einer Bar ist und fährt den dann da hinterher und mit ihr zusammen und spioniert die dann so aus und holt irgendwie noch so Kaviar vorher, den sie dann im Auto essen. Und Bill Murray spielt das mit einer Hingabe, zottelig, arrogant, sweet, charmant, das ist unfassbar. Da gibt's so eine Szene, wo er von der Polizei angehalten wird in diesem Oldtimer und wie er die in 5 Minuten nicht nur auf seine Seite zieht, sondern auch, was er am Ende noch, dass er schafft, dass die noch das Auto anschieben und so. Ey, das ist so sweet erzählt und trotzdem, der Film nimmt nicht den Ausgang, den man vielleicht erwartet. Der ist wahnsinnig, wahnsinnig schön. Der ist ein wahnsinnig schöner Film, der hat mich wahnsinnig beseelt.
Sagst du mir gerade nochmal den Namen, bitte?
On the Rocks. On the Rocks, dankeschön. On the Rocks auf Apple TV Plus ist wirklich ein absoluter, wunderbarer, wunderschöner Film, der mir ganz, 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 ganz viel Spaß gemacht hat, weil ich auch einfach Bill Murray abgöttisch liebe. Das ist einfach immer noch einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, einer meiner absoluten Lieblingscomedians und der macht das einfach nur wieder mit einer Hingabe. Und wie gesagt, die Kombi wunderschön, Sofia Coppola setzt das Ganze in schöne Bilder um. Die Geschichte ist ganz klein, die Geschichte ist ganz zurückhaltend. Es gibt natürlich diese kleinen dramatischen Momente, aber es gibt jetzt nicht diese wahnsinnig großen Kurven. Und den kann man sich wirklich mal angucken. Das ist wirklich ein absoluter, also den hätte ich auch zum Beispiel gerne im Kino gesehen, muss ich wirklich sagen. On the Rocks auf Apple TV Plus, absolute Empfehlung. Und die Woche klammheimlich quasi fast erschienen auf Netflix, der neue SpongeBob-Film, dessen Untertitel ich jetzt gerade gar nicht weiß. Ist auf jeden Fall der neue große SpongeBob-Film. Und der sollte eigentlich im Frühjahr ins Kino kommen, so im Mai oder so. Und natürlich dann, Corona hat alles zunichte gemacht und irgendwann hieß es dann, er wäre an Streaming-Anbieter verkauft worden und der Streaming-Anbieter, der sich diesen Film für nicht kleines Geld gekauft hat, ich glaube für 120 Millionen, war dann Netflix, die gesagt haben, naja, dann nehmen wir den halt. Bevor der jetzt irgendwie rumsauert oder das irgendwie auf iTunes oder sonst was nicht funktioniert. Und dann hat man sich diesen neuen SpongeBob-Film gesichert und der ist seit Donnerstag auf Netflix. Und wenn man seine Netflix-App angemacht hat in den letzten Tagen, dann ist der einem auch entgegengeströmt, dann ist da der Trailer angegangen, aber nicht im Social Media. Im Social Media hat man es die letzten Tage lieber für notwendig gehalten, noch 600 Mal das Felix Lobrecht-Stand-Up zu bewerben, was ja bestimmt auch super toll ist, weil wir lieben ja alle Felix Lobrecht. Aber ich finde trotzdem, so, wir haben es dann auch irgendwann begriffen, dass es da ist, aber ich finde so den SpongeBob-Film online zu stellen und dafür gar nicht mal einen Post rauszuhauen oder sowas, das finde ich schon echt schlimm, muss ich sagen. Also das finde ich wirklich als alter SpongeBob-Fan wirklich nicht cool. Und das ist das, wo ich dann manchmal frage, so ey, diese ganze, mir geht auch dieses Netflix-Social Media inzwischen so ein bisschen auf den Zinken. Ich muss ehrlich sagen, ich fand das mal irgendwie ganz cool, aber ich finde das inzwischen so, boah, weiß ich nicht, das ist alles immer so cool und so cool und so cool und so cool. Und jetzt natürlich, man merkt dann auch so, jetzt haben wir uns den coolen Felix Lobrecht gesichert und jetzt müssen wir mit dem noch mehr Power geben. Und das meine ich völlig wertungsfrei gegenüber Felix Lobrecht, weil der hat auch noch sein Programm verkauft und hat halt sein Ding gemacht. Und ob das jetzt gut ist oder nicht, ich finde es jetzt nicht so geil, aber wenn das andere Leute feiern, so meinetwegen, das ist für mich, will er, also ich habe selber ein Stand-up geschrieben, das findet auch nicht jeder geil. Und das, der Typ ist eine richtige Hausnummer inzwischen. Deswegen, ich verstehe schon, dass man das auch stark bewirbt, aber ich finde persönlich, dass auch so ein SpongeBob-Film auch mal einen Post verdient hätte, weil irgendwie ist das dem Film und auch allen, die daran so mitgearbeitet haben, irgendwie so unwürdig, wenn da gar nichts passiert. Ist trotzdem auf Platz 1 in Deutschland, was ich dann gut finde wiederum. Und ich muss wirklich sagen, jetzt mal unabhängig von der Promo, die drumherum gelaufen ist und wie Netflix teilweise echt manchmal verkackt in letzter Zeit, dass der Film, ich habe den gestern Abend geguckt und den ersten SpongeBob-Film lieb ich ja. Ich lieb ja den ersten SpongeBob-Film. Ich finde den ja so witzig. Da gab es wirklich diese Szene, wenn sie in der Bar aufwachen, da habe ich damals einfach 10 Minuten im Kino laut schreiend gelacht. Fast so wie ein Borat, als der Anwalt ihn jagt. Da habe ich so sehr gelacht, wenn die von diesem Eis so besoffen sind. Den zweiten fand ich relativ egal und auch ein bisschen skippbar und den habe ich auch nie so richtig greifen können. Der dritte fährt schon mal so einen geilen Look, weil der Look ist zwar animiert, aber so ganz eigensinnig. Alles sieht total schön aus und hat auch alles schon fast so einen realistischen Anstrich. Und der Look ist richtig krass. So was habe ich noch nie gesehen im Animationsfilm. Und allein für diesen super krassen Hochglanzlook und dieses wirklich noch nie gesehene und diese neue Art SpongeBob darzustellen, die ich wirklich dem alten Cartoon-Fan nicht wehtut und auch nicht so komisch animiert daherkommt wie der letzte Film, die ist schon mal Zucker. Also die Animation ist wirklich 10 von 10, die ist wunderschön und der Film ist wirklich wesentlich, wesentlich besser als der zweite Teil. Er ist fast auf dem Level des ersten, muss ich sagen. Der hat mega gute Gags. Der hat ein, zwei Szenen mit Cameos, also Keanu Reeves war ja klar, aber ich will jetzt auch gar nicht sagen, wer da noch alles auftaucht. In der Mittelszene gibt's so eine Oberweltszene. Was da alles passiert, da saß ich wirklich, war so, wow, was? Hä? Wow? Hä? Das will ich aber nicht spoilern, weil den Moment will ich euch lassen. Der hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also die Geschichte ist ganz billig. Es gibt Poseidon, der lebt in einem Casino und der ist sehr auf seine Schönheit getrimmt. Wird im Deutschen synchronisiert von Farid Yardım im Übrigen, der das wieder fabelhaft macht. Der ist ja wirklich, ich mag den ja wirklich in der deutschen Synchro gern. Der hat ja auch, macht ja auch einen guten Rocket bei Guardians of the Galaxy und sowas. Und der synchronisiert den Poseidon. Und sein Helfer, der Kanzler, wird synchronisiert von unserem Freund des Hauses, Dominic Porschen, der das auch sehr gut macht, muss man sagen. Man erkennt ihn fast gar nicht. Also ich habe wirklich, ich habe ihn dann nochmal wirklich angeschrieben, das einfach so, bist du wirklich der Kanzler? Weil ich habe dann wirklich, also nur wenn man ganz genau hinhört, hört man, weil das spricht sehr tief, ist wahrscheinlich auch mal nachbearbeitet worden, dass es noch ein bisschen tiefer klingt und das klingt sehr gelangweilt und so, und das hat er sehr, sehr schön gemacht. Da an der Stelle nochmal Shoutouts, ich habe den auch auf Deutsch geguckt, weil ich einfach die deutsche Synchronstimme von Spongy und Patrick liebe. Der von Thaddäus ist ja leider gestorben, der Synchronsprecher, der Original, aber der Neue macht es auch, der es schon länger jetzt auch macht, macht es auch gut, auch Plankton. Und ich fand den einfach so mit dieser, also dieser Poseidon braucht immer Schneckenschleim, um sich seine Haut, dass seine Haut schön glatt bleibt. Und hat immer so Schnecken auf so Tabletts, die er sich so durchs Gesicht zieht und benutzt sie halt, bis die leergeschleimt sind. Und jetzt gibt's keine Schnecken mehr im Königreich, beziehungsweise in diesem Las Vegas-artigen dieser Las Vegas-artigen Stadt. Also hängt der ein Schild aus, dass er Schnecken braucht und was macht natürlich Plankton? Er sagt, ha, Moment mal, SpongeBob ist doch der mir immer hier die Steine in den Weg legt, dann der muss mal hier weg, deswegen nehme ich seine Schnecke und bringe ihn dahin und dann muss er dahin und ist nicht mehr da und dann kann ich mit Ruhe die Burgerformel stehlen von Mr. Krabs. Und das ist dann das Abenteuer, dass die in diese Las Vegas Stadt fahren, unterwegs dann noch diesen Keanu Reeves, Tumbleweed treffen, von Keanu Reeves gespielt, der das natürlich wieder, alle lieben Keanu Reeves, ist ja auch einfach ein charming as fuck, der Mann, und die reisen dann dahin. und dann erleben sie halt da ihr Abenteuer. Und das Ende ist so herzlich, ne? Dann gibt's noch so Rückblenden, wie die sagen, wie sie sich alle so kennengelernt haben in so einem Camp. Und dann also auch so Thaddäus, wie er dann so das erste Mal Klarinette spielt und so eine Scheiß. Da gibt's so schöne Szenen. Der ist so herzlich, dann ist der aber auch teilweise richtig traurig, dann ist der aber auch wieder wahnsinnig witzig, dann hat er diesen kompletten Trottelhumor am Anfang, wie Patrick und SpongeBob sich einfach 5 Minuten Guten Morgen sagen. Das dauert so viel zu lange, aber das ist einfach alles wieder so, das ist genau das, wo SpongeBob sein muss. Ich fand das richtig gut. Und mich haben viele SpongeBob-Fans angeschrieben, mich gestern gepostet haben, waren so, ja, kann der was, ich traue mich nicht, den zu gucken und sowas. Was ich, um ehrlich zu sein, nicht verstehe, weil im schlimmsten Fall ist er dann halt nicht gut, aber er macht ja nichts anderes kaputt. Aber den kann man sich wirklich getrost anschauen. Der ist extrem gut, extrem kurzweilig, der geht 80 Minuten oder sowas. Und der hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Also für SpongeBob-Fans ist das wirklich ein Geschenk. Und dass der jetzt auf Netflix ist, ist noch, den hätte ich wirklich sehr gerne im Kino gesehen. Das muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr, sehr gerne hätte ich den im Kino gesehen. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich das nicht kann. Es tut mir bei ein paar Filmen jetzt leid. Bei Bill und Ted fand ich es schade. Ich fand es jetzt bei SpongeBob schade. Ich finde es auch bei sowas wie Trials auf der Chicago 7 oder auch Borat, über den wir gleich reden. Borat hätte ich so gern mit Freunden im Kino gesehen. Wirklich. Weil ich glaube, da wäre ich einfach verreckt vor Lachen. Aber naja, also ist es halt jetzt gerade da draußen und es wird uns noch ein bisschen begleiten, aber ich finde es trotzdem schön, dass man uns diese Filme zugänglich macht und den SpongeBob-Film, also da lohnt sich ein halb, also egal, was ich manchmal von Netflix halten mag und von ihrer Politik, dass sie uns den irgendwie jetzt ermöglichen, dass ich den gestern Abend zu Hause gucken konnte, am Samstagabend beseelt auf der Couch mit einer Decke und einem Glas Wasser in der Hand. Das war einfach nur schön.
Das klingt super. Mit einem Glas stillem Wasser. Ja.
Aber kannst du beide, ich bin mir sicher, die gefallen auch dir beide. Von ja. Rocks sowie SpongeBob und ich hatte echt eine gute Zeit mit beiden. Ja.
Cool, freu mich. Ja.
Gut. Ja, so mal. Ja, dann reden wir nochmal über Borat.
Borat, ja. Also Borat ist natürlich der erste Teil. Das ist, glaube ich, Filmgeschichte will ich nicht sagen, aber es ist schon so Mockumentary-mäßig das krasseste, was es je im Kino gab. Und here we go, der zweite Teil kam. Ich habe damit irgendwie gar nicht gerechnet, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich da so immer so wahnsinnig gefreut habe. Ich war eher so, ja cool, ich gucke mir an, ich bin gespannt, was sie gemacht haben so. Weil ja auch problematisch so, wie konnten sie es drehen, weil Pandemie und so weiter. Und Borat hat ja immer so ein bisschen auch im Real Life gespielt. Und was sie aus der Pandemie-Nummer gemacht haben, ist meiner Meinung nach auch einfach nur genial. Wir können ja mal so ein bisschen ganz grob zusammenfassen, worum es geht. Also Borat wird natürlich in seiner Heimat geächtet nach seinen Auftritten da im ersten Teil und soll dann eigentlich umgebracht werden, aber dann sagt der, dann sagt quasi sein Premierminister zu ihm, also hör mal zu, wenn du ein, warte mal, wie ist das, eigentlich muss er einen Affen schenken, warte mal, wem muss er den Affen schenken eigentlich? Nicht den Präsidenten, ne?
Den Vizepräsidenten.
Den Vizepräsidenten soll er diesen dummen Affen schenken. Und dann trifft er seine Tochter in seinem Heimatdorf, kommt in den USA an, packt dieses Paket aus mit dem Affen, wo der Affe drin ist, liegt aber dann seine Tochter drin und die hat den Affen aber gefressen. Liegt dieser dumme Affe tot in dieser Holzkiste einfach. Und dann kommt da seine Tochter raus und sagt, sorry, ich bin jetzt hier. Und das Geile an dem Film ist, also dieses, ich sag mal, der rote Faden ist eigentlich, dass er immer wieder in so einen Copyshop geht und mit so einem alten Dude da redet und dem immer wieder sagt, was er denn bitte jetzt, er diktiert ihm dann so eine Nachricht, die schickt er an seinen Premierminister und dann kommt quasi immer so eine Nachricht zurück. So, und der muss immer sagen, ja, ey, der Affe ist tot, was mache ich jetzt? Ja, komm nach Hause, du wirst umgebracht. Dann sagt er, ey, könnte ich dem nicht ein anderes Geschenk machen? Ich könnte dem meine Tochter schenken. Und dann sagt er, ja, okay, dann schenk deine Tochter. Und so geht es halt immer weiter. Und wird immer verrückter und dann irgendwann wird es aber auch ein Film über Emanzipation, ein Film über Verschwörungstheoretiker, es wird irgendwann ein Film über die sexuelle Unterdrückung von Frauen, die von starken weißen Männern ausgeht. Dann geht es um Abtreibung, Abtreibungsgegner, also alles, was ihr euch vorstellen könnt, wird in diesem Film mal angeschnitten. Und das Ganze ist natürlich immer unterlegt mit super dummen Szenen. Also am geilsten ist eigentlich die Situation, wie Borat schenkt halt irgendwie seiner Tochter so ein kleines Baby, so eine Babyfigur, die verschluckt dieses Baby. Dann gehen die zu so einem es geht so los, die sind bei so einem Torten, bei so einer Tortenfrau. Und dann, genau. Und dann sagt er zu dieser Tortenfrau, ja, bitte schreiben Sie auf die Torte, ich kenne Torte, schreiben Sie bitte auf die Torte, die Juden werden uns nicht besiegen. Und die Frau so, okay, und schreibt das so drauf. Und dann will die Tochter noch so ein Cupcake mit so einem kleinen Baby drauf und frisst diesen Cupcake mit Baby. Dann gehen sie zu so einem Typen und reden irgendwie darüber, zu so einem Katholiken und reden darüber irgendwie, also sie hat dieses Baby in sich und das ist von ihm, er hat es ihr geschenkt und so. Und es ist halt irgendwie, also es wird quasi mit dem Gag gespielt, dass der Vater seine Tochter vergewaltigt hat, ihr dabei ein Baby gemacht hat und das Baby jetzt abgetrieben werden soll. Und also und so Situationen halt werden die ganze Zeit erzeugt, die halt einfach nur super absurd sind. Und es ist wirklich unglaublich. Irgendwann trifft er noch auf so zwei Verschwörungstheoretiker, wohnt dann auch bei denen.
Und da ist dann schon genau die Pandemie am Laufen, weil die Dreharbeiten ja in die Pandemie reingerutscht sind. Und dann wohnt er während der Pandemie bei diesen zwei Typen, dann jagen die immer mit die Coronavirus mit einer Pfanne. Ey, also da war ich wirklich raus, ne? Da habe ich nicht mehr, also da habe ich nur drauf geguckt, war so, Mann, ey, das ist alles so dumm. Aber ich glaube, es gab ja wieder eine Szene, bei der ich so lachen musste, die war noch vorher,
ja.
Wo ich wirklich, da war wieder bei mir 2006 Vibes hatte ich da vom Ausrastlevel. Und zwar, als die auf diesem Debütantenball sind und die tanzen und dann diesen Mondtanz aufführen und diese Tuta, seine Tochter, halt ihre Periode hat. Ey, also, ey, das ist einfach ein Erlebnis. Das ist einfach nur ein Erlebnis, was da passiert. Da hab ich wirklich nicht, da konnte ich nicht mehr. Die Gesichter von diesen Leuten und so, ey, das war wirklich unfassbar. Das war wirklich einfach nur so dieses Klatschen am Anfang, wie das dann verstummt und so. Das halt, also das sind halt die Momente, wo man sich dachte, wow. Und da muss man auch mal loben, wie gut diese Maria Bakalova ist, ne, die seine Tochter spielt. Ey, wirklich. Also die zwei als Team, gigantisch. Gigantisch. Also das beste Gegenstück zu ihm, was man hätte kreieren können.
Ich meine, also es geht ja alles auf diese Endszene zu. Rudy Giuliani, den kennt man noch von 2001, da war der Bürgermeister von New York. Ist ja mittlerweile so der Anwalt von Trump und hat sich ja auch einmal so komplett gedreht in allem, was er sagt und seinen Ansichten. Also richtig zweifelhafter Dude. Und der wird zum Interview eingeladen von dieser, die haben irgendwie so ein Patriotencenter gegründet, erzählen sie. Und sie will Moderatorin werden, das ist Teil ihrer Emanzipation. Und dabei treffen die sich dann im Hotelzimmer zum Interview und sie krabbelt den ganz schön an, also fasst den auch schon relativ häufig so ans Knie und so, macht so eine vertraute Ebene und sagt, wie toll sie ihn findet. Und dann kriegen die wirklich hin, den Giuliani ins Schlafzimmer zu locken. Er fummelt irgendwie ganz komisch an sich rum und fasst sie auch strange an. Und da muss man einfach wirklich, Sacha Baron Cohen, er schafft es wirklich perfekt, denn er kommt wahrscheinlich genau in dem Moment rein, wo die Situation von Giuliani aufgelöst worden wäre, eventuell dann oder so. Also genau in dem Moment, wo es noch weird aussieht, kommt er rein und Giuliani schafft es natürlich nicht, er kann natürlich sich nicht mehr erklären, er kann nicht mehr zeigen, dass er harmlos wäre in der Situation. Es könnte sein, dass er wahrscheinlich auch nicht harmlos gewesen wäre. Der Zuschauer ist einfach so zurück und denkt sich nur, ja, das sah schon weird aus, das sah schon komisch aus, irgendwie, was ihr da gemacht habt gerade eben. Und dann rennen die beiden halt weg vor der Situation und so bleibt der Zuschauer mit dieser Situation zurück. Und das ist wirklich genius. Dann nicht zu sagen, wir filmen noch weiter, warten mal, was noch passiert, sondern reinzurennen, die da rauszuziehen und mit der abzuhauen, das ist genial. Also sollte man sich schon mal angucken. Also das ist aus ganz vielerlei Hinsicht für Timing und so, ist das schon perfekt gemacht. Das muss man einfach sagen. Zwischendurch ist es halt einfach nur eine Aneinanderreihung von witzigen Szenen, von Sketchen und so, ja. Wie er zum Beispiel auf diesem Ding steht und diesen, oh Gott, die schlimmste Szene ist ja die, wo er so als Judenklischee verkleidet in die, sich, also das ist ja einfach nur, das ist ja einfach nur übel.
Da hab ich auch so gelacht, ne, mit diesen Marionetten und so, ja, das ist dieser, findest du das die schlimmste Szene? Ich glaube, meine top-schlimmste Szene ist, wie er diesen Song performt auf dieser Anti-Corona-Demo. und dann halt irgendwas so sagt mit Do it like the Germans und so und dann der eine Typ hinten steht und den rechten Arm hebt und dann bist du schon so, Mann, ihr seid so selbstentlarvende Wichser. Das ist so unfassbar. Das ist halt das, was er macht. Und dass er und der ist halt damit so aktuell, ne? Das ist so krank, wie aktuell der ist. Also den halt auch einfach irgendwie 2 Wochen vor der US-Wahl zu droppen, ist halt auch einfach so nochmal so Boss-Move. Keine Ahnung. Ich finde auch die ganze Schleife hinten raus, wie sie dies, wie du das hast ja vorhin schon gesagt, wie sie das mit dem Corona erzählen, die Auflösung des Films im Endeffekt, wie gut die geschrieben ist, dann diesen ganzen, dieser ganze Schluss, dieses, wenn sie Szenen des ersten Teils zitieren mit diesem Rennen, aber dieses Mal halt mit diesen ganzen so All Life Matters Leuten und diesen Knarren und diesen Make America Great Again Kappen und sowas. Ich finde das, ich fand den wirklich einfach nur genial und ich habe oft gelesen so, ja, ich weiß nicht, ob das nochmal notwendig war, einen Borat-Film zu machen, da war ich so, nichts ist notwendiger als 2020 ein Borat-Film. Also das ist doch so, wenn er gut gemacht ist, dann ist es doch das Beste, was der Welt passieren kann, weil er einfach wieder, er kommt und er wird einfach alles und jeden entlarven und das wird halt, deswegen ist er einfach ein super wichtiger Künstler unserer Zeit, finde ich immer noch. Und das war vielleicht auch lange Zeit in unseren Köpfen vielleicht nicht mehr so richtig. Aber jetzt hat er sich halt dieses Jahr wieder, also bei mir hat er sich dieses Jahr so krass zurückgespielt. Auch jetzt mit Trials of the Chicago 7 und dann halt noch den dazu. Das ist doch so ein wichtiger Film. Das ist doch so wichtig, was da gezeigt wird. Und das ist doch so gut und so vorführend und keine Ahnung. Also das Einzige, was mich in dem Film interessiert, zu dem Film hätte ich gern ausführliches Making-of
gehabt. Ja, voll. Absolut. Das habe ich mir auch schon gedacht. Wie haben sie es gemacht? Wie sind sie rangegangen? Wie haben sie die Szenen gedreht? Was haben sie sich wann überlegt? Wie war das mit diesem, als der Coronavirus kam, wie haben sie sich das überlegt? Mich interessiert auch, wer von den Leuten, die da auftreten, sind Schauspieler? Was ist real? Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das alles real ist, aber das will ich auch gar nicht wissen. Was der Film perfekt zeigt, ist, dass die Amis dieses Selbstverständnis haben von, wir sind eigentlich die Herrenrasse, wir die Amerikaner und wir belächeln eigentlich jedes andere Land so ein bisschen. Und denen wird irgendwie so ein bisschen so gezeigt wie, naja, also ehrlich gesagt, belächelt die ganze Welt euch seit 4 Jahren. So, die gucken euch an und denken sich, boah, wie hängen geblieben sind die eigentlich? Was natürlich auch am Ende mit diesem komischen Stierkampfrennen da durch diese Stadt nochmal ganz kurz gezeigt wird mit diesen 2 Amerikanern als Puppen. Das ist, finde ich, eine unfassbar geile Szene, die das nochmal so aufzeigt, wie die Amerikaner so auch wie sie so das lächerliche Böse wurden die letzten Jahre so ein bisschen und ich hoffe einfach, dass sich das Bild des Amerikaners und der Amerikaner stark verändert. Ich fand zum Beispiel krass, dass Florida von Trump gewonnen wurde dieses Jahr. Das fand ich schon, sowas finde ich dann schon echt krass, muss ich einfach sagen. So, also da bin ich dann auch immer so mit meiner ganzen, alles, was mich da so als Popkultur-Fan immer hintreibt und ich habe da Bock drauf und das Land finde ich super interessant. Viele Städte will ich unbedingt gerne mal sehen und dann sehe ich sowas immer und denke mir so, Mann, das ist schon schade, dass da so ein Mindset herrscht und dieses ganze Patriotentum da drüben und dieses ganze mit Waffen im Supermarkt kaufen und ach, das finde ich schon alles toll, ey. Das ist schon eine extreme, ja, das ist schon ein sehr extremes Land. Es ist einfach ein wahnsinnig extremes Land. Ich glaube, das ist das große Problem. Und
aber deswegen darfst du nicht so einen extremen Präsidenten haben.
Genau.
Und Trump war halt einfach das Extrem des Extrems. So.
Der Typ hat einfach gestern gepostet, als klar war, dass Biden gewinnt, hat er geschrieben, wir haben gewonnen. Und ich denke mir so, Digga, du bist wahnsinnig. Du bist wirklich wahnsinnig. Aber ich meine, über Trump ist genug gesagt. Da hat sich jetzt letzten 4 Jahre, haben sich schon viele schlaue Leute drüber unterhalten. Das müssen wir nicht auch noch machen. Ich finde es einfach verwunderlich. Ich finde es wirklich immer, bis heute finde ich es einfach nur Wahnsinn, dass der Präsident werden konnte. So viele immer gesagt haben, wie konnte Hitler Präsident werden? Ich sage euch, wie es ist. Ich könnte mir vorstellen, dass, also damals, als die Leute Hitler gewählt haben, das ist doch nicht weniger verrückt, als so einen Typen wie Trump zu wählen. Weißt du, was ich meine? Das sind beides einfach nur absolute, weiß ich nicht, okay, das ist vielleicht eine schwierige Aussage jetzt, aber es war ja auch nicht, ich will nur damit sagen, vielleicht war es nicht für alle abzusehen, was also passiert am Ende.
Also, du siehst ja auch trotzdem, dass, ich meine, jetzt haben zwar irgendwie 75 Millionen haben Biden gewählt, aber es haben auch immer noch 70 Millionen Trump gewählt, ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Also das war ja jetzt nicht so, dass es irgendwie 90-10 ausging, sondern es war 55-45 so.
Ja.
Und das finde ich schon krass. So, dass da immer noch 70 Millionen Leute sitzen und sagen so, Ich fand den schon ganz gut.
Mm-hmm.
Und wir von außen gucken halt immer drauf und sind so, Leute. Aber da gibt's auch viele Meinungen, ne? Auch es gibt auch Leute, die begründen können, warum sie den gewählt haben, ohne dass sie wie die verrücktesten Weirdos wirken. Und auch das kann man in Anführungsstrichen zumindest sich mal angucken, und um es zu verstehen, man muss es nicht nachvollziehen können und man muss es auch vor allem nicht gut finden können. Ich finde es nämlich auch alles scheiße, aber es gibt manchmal die Meinung, wo man sagt so, okay, das erklärt mir jetzt jemand mal hier zumindest, ohne dass er komplett wirkt, als wäre er komplett nass, Alter.
Jim Jeffries hat das mal so witzig gesagt, er hat gemeint so, ey, Trump ist jetzt Präsident, auf was für ein Vollidiot muss man sein, um den zu wählen? Und dann wartet er kurz und sagt so, das wäre schon irgendwie funny, oder? Also irgendwie habe ich Bock, den zu wählen, einfach nur um zu gucken, was passiert. Und das ist so ein witziges Bild. Ja, ey, ich muss nochmal, gerade eben habe ich gesagt, irgendwie Hitler und Trump. Also die beiden kann man natürlich nicht vergleichen. Am Ende, wenn man ihre Taten anguckt, ich wollte nur, was ich meinte war, dem Moment, wo sie zum ersten Mal zur Wahl standen, als ich gehört habe, Trump steht zur Wahl, war ich so, ist das ein fucking Joke? Und ich glaube, genau so muss es, also ich kann, genau mit der gleichen Empörung muss man doch bestimmt damals auch auf den reagiert haben. So, deswegen, es ist heute auch einfach immer noch möglich, dass kompletten Leute, die komplett nutt sind und richtige, definitiv Rassisten sind, dass die an die Macht kommen können. Deswegen ist es natürlich super wichtig, dass man da Aufklärung betreibt und dass man da auch Stellung bezieht und dass man da auch hin und wieder mal ganz klar sagt, was Phase ist. Und da komme ich nochmal ganz kurz zum Felix Lobrecht-Programm. Jetzt muss ich so eine ganz weirde Brücke schlagen. Ich finde es interessant, denn ganz viele Leute sagen, ey, das ist schon auch schwierig, was der teilweise sagt. Und da habe ich immer noch bis heute keine Meinung, denn ich finde zwar auch, dass er teilweise sehr schwierige Sachen sagt, ich finde aber, dass er trotzdem auch hin und wieder ganz klar seine Stellung bezieht, und da komme ich auf keinen grünen Zweig und bin da wirklich richtig hin und her gerissen, wie ich das finden soll, denn für mich ist klar, dass Felix Lobrecht kein Rassist ist, völlig klar, und trotzdem macht er, oder auch, dass er kein Arschloch ist, und trotzdem macht er Gags über Behinderte und keine Ahnung was oder Menschen mit Behinderung. Und ich denke mir so, yo, es ist schon echt schwierig, wie er das teilweise macht, aber für mich ist auch klar, dass er, wie er das meint. Ich verstehe aber auch, wenn Leute sagen, ja, aber vielleicht ist es nicht jedem klar, wie er es meint. Das finde ich ein interessantes Thema, wie man das zu bewerten hat. Ich bewerte das meistens erstmal auf einer ganz anderen Ebene, und das ist, finde ich das witzig oder finde ich das nicht witzig? Im Falle von dem High-Programm fand ich das jetzt ehrlich gesagt nicht so witzig. Es hat mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht, mir das anzugucken. Sage ich jetzt nicht, weil ich sage, deutsche Comedy, das sage ich nicht automatisch immer, dass ich scheiße finde. Ich glaube einfach, deutsche Comedy ist schon auch teilweise schwierig. Ich fand, man merkt ihm sehr viel an, dass er sehr viel amerikanisches Stand-up schaut und sich daran sehr orientiert. Und ich finde, genau dann, wenn es interessant wurde bei diesem Comedy-Programm, wenn er nicht diese plakativen Themen genommen hat, wenn er nicht die ganze Zeit erzählt hat von Menschen mit Behinderung, von Ausländern, wenn er nicht die ganze Zeit auf diesen Dingen rumgehackt ist, weil es natürlich gute Clickbaits sind, weil er sagt, ich sag jetzt mal was Extremes und hinten raus löse ich das vielleicht ein bisschen auf, was er übrigens nicht unbedingt immer gut geschafft hat, aber was mich richtig interessiert hat, am Ende hat er mal so erzählt, dass er so Angst hat, das alles wieder zu verlieren und so, und da wurde auf einmal so, hat er sich so ein bisschen geöffnet. Und da dachte ich mir so, wow, jetzt wird's für mich richtig interessant. Wenn er aufhört, von irgendeiner Scheiße zu labern, sondern von sich selbst zu reden, denn es herrscht ein riesiger Kult um diese Person, total zu Recht, er ist ein wirklich witziger Typ, und ich verstehe auch, warum der Typ einen Hype hat, keine Frage. Und trotz alledem denke ich mir so, das sind die interessanten Themen, das würde mich interessieren, wenn er das mal ein bisschen mehr herausarbeitet und mal aufhört, immer über solche plakativen Themen zu reden, weil das finde ich ehrlich gesagt total uninteressant, ihm dabei zuzuhören. Aber grundsätzlich, das war ein großer Sprung. Grundsätzlich finde ich es cool, wenn deutsche Comedy-Stand-Ups auf Netflix sind, und ich hoffe einfach, dass es da mal bald ein bisschen diverser wird und auch noch Leute da mal gepusht werden, die gerade nicht den größten Hype haben. Es ist natürlich, Felix Lobrecht, keine Ahnung, ich glaube, den kennen wir jetzt alle. Also, keine Ahnung.
Ich hätte halt
sowas wie dein Stand-Up zum Beispiel, Max, das wäre schön für Netflix. Das würde ich mir gerne auf Netflix angucken.
Danke.
Vielleicht kann ich da ja mal
anrufen. Könnt ihr euch ja kaufen, kann sich ja Netflix kaufen auf meiner Website für 8,99 Euro und dann stellen dann auch. Also ja, ich hab zu Felix Lobrechts Hype jetzt wirklich noch nicht so die Meinung. Ich habe ein bisschen reingeskippt und muss sagen, genau das, was du sagst, das ist mir halt alles so plakativ. Ich glaube einfach, um es mit einem Satz abzukürzen, ich glaube, der kann einfach mehr. Aber der hat halt einfach sich ein Publikum erarbeitet, das halt genau auf die Scheiße steht. Weil für einige Leute, die alle sagen so, ja, deutsche Comedy ist kacke, aber damit kann ich mich irgendwie identifizieren, aber die dann trotzdem nur so mittelmäßig, also einfach nur so normalen Mittelschichthumor mögen, für die ist es genau das Richtige. Und ich glaube einfach, Felix Lobrecht, so wie ich ihn auch bei Gemischtes Hack manchmal gehört habe und sowas, kann einfach mehr und weiß auch, dass er mehr kann. Aber er macht das dann halt einfach. Und vielleicht ist das dann auch okay. Ich halte von dem Gutes und finde den auch nicht unsympathisch. Ich finde nur, dass der halt, ich finde das Comedy-Zeug nicht so gut. Und keine Ahnung. Aber das, der hat seinen, was soll ich jemandem erzählen, der wirklich gerade der die letzten Jahre hier deutsche Comedy auch nicht aufgemischt hat. So. Aber aus meinem Empfinden, meinem Comedy, als Fan von Comedy, und da gucke ich dann halt vor allem auch auf alles, was ich so in Amerika gesehen habe, sowas, habe ich einfach da schon schönere, schlauere, bessere Leute gesehen. Und
Felix Lobrecht ist auch auf gar keinen Fall der Schlechteste, sondern er, und das ist, glaube ich, das Problem, warum man sich da aufregt, ist, weil das ist eigentlich perfekt. Perfekt gesagt, Max, denn wir wissen, glaube ich, dass der wahrscheinlich besser sein kann, dass er wahrscheinlich richtig gut sein kann, denn er hat auf jeden Fall, er lässt ab und zu mal durchblitzen, dass er eigentlich ein Comedian sein könnte, der uns wahnsinnig gut gefällt. Und ich habe auch das Gefühl, der hat seine Zielgruppe sich genau angeschaut und weiß genau, was er abliefern muss. Und ich denke mir so, Mann, mach doch mal wieder. Das ist genauso wie bei Raab immer die letzten paar Jahre gewesen. Den hat man sich auch noch angeguckt, obwohl man sich dachte, ja, du bist weit unter dem, was du könntest. Das ist eigentlich perfekt gesagt, denn ich meine, wir reden jetzt hier auch nicht darüber, dass uns das Atze Schröder-Programm nicht so gut gefallen hat. Ne? Weißt du, wie ich meine? Das wird hier gar nicht besprochen, sondern wir besprechen hier Felix Lobrecht, weil ich eben schon davon ausgehe, dass der ein sehr guter Comedian ist und ein sehr guter Stand-Up-Comedian und uns wahrscheinlich auch Sachen liefern könnte, die uns richtig gut gefallen. Und da würden wir uns einfach wahrscheinlich ein bisschen mehr Mut wünschen zur, sich mal selbst auseinandernehmen. Das interessiert mich dann. Ich glaube, so in 4-5 Jahren, wenn er das, ich bin mal gespannt, was von dem noch kommt, sagen wir es mal so. Naja, gut, das war ein sehr, sehr langer, schöner Podcast, würde ich behaupten. Wir haben jetzt 14:02 Uhr, du musst jetzt gleich ins Stream, Maxi. Mhm. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir mal so langsam ein Schleifchen dran.
Gerne, gerne. Viele schöne Sachen, freue mich, wir hören uns ja dann in 2 Wochen wieder, mal gucken, was dann so passiert. Vielleicht guckst du dir mal 1-2 Sachen, die ich dir empfohlen habe, rein.
On the Rocks werde ich mir wahrscheinlich angucken heute.
Mach das mal. Ich glaube, alle drei gefallen dir sehr gut. Aber such dir einfach aus, auf was du Bock hast. Ja, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Mhm. Schaut auf jeden Fall nochmal bei unseren Freunden vom Seriencamp vorbei. Seriencamp.tv. Chris hat alles dazu gesagt. Ist wirklich eine schöne Sache.
Absolut.
Und ansonsten haben wir nichts mehr zu sagen. Heute sagt Chris ja die wichtigen Schlussworte. Ich sag tschüss.
Absolut, genau. Ich sage heute die wichtigen Schlussworte, die wie immer vorbereitet werden von uns. Folgendes wollte ich nochmal sagen. Wenn ihr so Bananenblätter zu Hause habt, dann könnt ihr, also wenn ihr euch mal fühlen wollt wie so ein Lachsfilet, dann kauft ihr einfach mal so 5-6 Meter Bananenblatt und dann könnt ihr euch da mit ein bisschen Zitronengras und Olivenöl einfach mal reinlegen. Macht das mal so 4-5 Stunden, das ist irgendwie cool. Also auch, man kann sich auch mal selbst marinieren. Und das war mein letzter Tipp für euch nochmal und dann bis einfach bald. Tschüss!
Tschüss!